generell finde ich es sehr spannend, so den Gestaltungsprozess mit Kunden und Kundinnen tatsächlich auch als Prozess zu durchlaufen und das Ganze auch als Prozess zu verkaufen und nicht einfach nur diese Blackbox zu haben.
Hallo und herzlich willkommen beim Kreative Meute Podcast. Mein Name ist Carsten Bartsch und in diesem Interview-Podcast spreche ich mit kreativen Menschen. Ich unterhalte mich unter anderem mit interessanten Persönlichkeiten aus den Bereichen Design, Illustration, Fotografie, Musik, Text und Film. Und nun zu meiner Gästin. Bianca Suskowski ist selbstständige Kommunikationsdesignerin und Artdirektorin aus Köln. Nach ihrem Studium an der Ecosign Akademie für Gestaltung startete Bianca als freiberufliche Kommunikationsdesignerin in die Freiberuflichkeit. Inzwischen arbeitet Bianca überwiegend auf Projektbasis für ihre KundInnen. Eine ihrer größten Leidenschaften ist dabei das UI-Design sowie die Gestaltung von Online-Shops. In ihrem Lebenslauf und dem aktuellen Kundenportfolio findet man überwiegend Unternehmen und Agenturen, die sich das Thema Nachhaltigkeit groß auf die Fahne geschrieben haben. In unserem freundschaftlichen und wie ich finde sehr unterhaltsamen Gespräch erzählt Bianca, warum sie gerne nach Farben kocht und weshalb sie zunächst für ihren Businessplan belächelt wurde. Wir reden über ihre beruflichen Stationen, wie es ist, alleine selbstständig zu sein, über ihre Ängste während der Pandemie und wie man gewisse Hürden einreißen kann. Biancas Lebenslauf und Arbeiten finde ich sehr inspirierend für alle GestalterInnen da draußen, die ebenfalls darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen. Zudem mag ich Biancas minimalistische, vom Bauhaus geprägte Bildsprache sehr. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß in den nächsten rund 120 Minuten mit Bianca Suskowski. Hältst du jetzt eine Tasse die ganze Zeit fest?
Den kriegen wir einfach nicht mehr los, nehmen wir nur einen großen Schluck.
Es wird einem auch sehr warm, aber gut. Die Heizung ist eh gerade ausgegangen. Hey.
Hallo.
Bianca.
Ja.
Schön, dass du da bist.
Danke, Carsten.
Ich brauchte ja sehr viele Überredungskünste, um dich herzulotsen.
Ja, ich habe zu häufig aus Versehen meine WhatsApp-Sprachnachrichten angehört. Und war nicht überzeugt von dem, was ich gehört habe.
Sprachnachrichten? Ja. Habt ihr gar keine Sprachnachrichten geschickt?
Nee, aber generell. Und dann dachte ich, vielleicht sollte man das lieber nicht versuchen, professionell aufzunehmen.
Das meinst du?
Was ich da mit meinem Stimmorgan von mir gebe.
Ach, hör doch auf. Es wird alles gut sein. Erste Frage. Jetzt kommt der Tusch. Mhm. Bist du gebürtig aus Köln?
Nein, gebürtig komme ich aus Hamm in Westfalen.
Ja, alle kommen aus Hamm, was ist denn da los irgendwie? Ich habe Gefühl, noch jemand aus Hamm war hier. Egal, habe ich vergessen. Westfalen, also da geboren und groß geworden.
Ja, genau, da auch zur Schule gegangen und davor dann irgendwann zur Grundschule und davor war ich dann mal im Kindergarten und es hat alles wunderbar geklappt.
Kita.
Genau, habe ich irgendwann, ja, das war glaube ich.
Ich glaube, so weit müssen wir nicht zurückgehen. Schreib es auch in deinen Lebenslauf rein.
Natürlich.
Geht der Kollwitz Grundschule.
Ab der Zeugung, alles bis zum aktuellen Zeitpunkt.
Wo wir bei Kindheit sind, was wolltest du als Kind werden?
Als Kind, ich habe vor kurzem tatsächlich eine Kiste aussortiert mit so Kindheitserinnerungen und da stand drin, dass ich gerne einen Reithof hätte.
Ein Reithof?
Ich war nie ein Reitmädchen, ich war nie ein Pferdemädchen eigentlich. Mhm. Aber da das alle wollten, hatte ich dann da reingeschrieben, ja, ich würde dann einen Pferdehof haben, einen Reithof und vier Kinder und würde den ganzen Tag Wäsche machen.
Moment, du bist Baujahr?
91.
Aber schon sehr traditionelles Frauenbild damals.
Ja. Also ist dann irgendwann auch so mit der Realität dezent kollidiert. Als man dann gesehen hat, so ja, oh, wie funktioniert das eigentlich mit dem Kinderkriegen? Vielleicht ist es doch nicht so einfach. Und
wie bekommt man einen Reithof?
Wie bekommt man erstmal Geld für den Reithof? Und dann war die Idee relativ schnell wieder weg und ich habe dann so während meiner weiteren Schullaufbahn gemerkt, ich mag gerne Farben. Ich male gerne, ich zeichne gerne, ich denke mir gerne Sachen aus und dann war einige Zeit lang so die Idee fürs Interior Design da. Und,
wie alt warst du da?
Oder war ich, vielleicht 13 oder 14 und hab dann auch gerne immer mal wieder so Wohnmagazine durchgeblättert.
Schöner Wohn.
Ja, Schöner Wohn.
Wie ist die RTL-Sendung nochmal mit der?
Ah, mit der Tine Wittler. Ah, ja. War das nicht auch?
Ich trinke ein bisschen Glühwein. Wir sind kurz vor der Weihnachtszeit. Glühwein darf man trinken, habe ich gehört.
Ja, vor allem, wenn der so gut gemacht wurde. Mhm. Perfekt.
Alles selbst gemacht.
Ja.
Bio-Glühwein natürlich.
Und so viel zu den Gestaltungsanfängen.
Mhm. Hast du Abi gemacht? Ja, ne?
Mhm. Ja.
Und dann bist du, ich mache einen kleinen Sprung, 2012, an die Ecosign. Schon wieder Ecosign höre ich Leute sagen, oh Ecosign, kann der mal andere einladen. Natürlich, die wollen alle nicht. Doch, es kommt, es waren ja auch schon andere da, so ist es ja nicht. Ecosign, warum die Ecosign? Ich will gar nicht mehr erklären, was die Ecosign ist. Ich sag's doch nochmal im Nebensatz. Oder sag du es besser, komm.
Ja, Ecosign ist eine Privatuniversität mit dem Schwerpunkt, oder jetzt halt auch nicht mehr privat, ne, aber es ist halt eine Uni mit dem Schwerpunkt für nachhaltiges Design. Und da kann man dann Kommunikationsdesign oder Produktdesign, Illustration, Fotografie studieren. Und das war auch so das, was mich am Anfang interessiert hat, dass die einfach sehr breit aufgestellt sind und man da viel zwischen den einzelnen Aktivitäten und Fächern hin und her springen kann.
Mhm.
Und dann, vollkommen richtig, bin ich 2012 zur Ecosign nach meinem Abi. Und zwischen Abi und Ecosign hatte ich dann auch mein Praktikum bei Nokia gemacht.
Aha. Das habe ich in deinem LinkedIn-Werdegang gar nicht gefunden.
Guck mal, was war denn da los? Mit entweder deine Recherche irgendwie oder
die ist immer gut.
Meine
Vollständigkeit.
Datierung ist da nicht so.
Ja, ja, ich weise nur darauf hin, weil wenn du in die Politik willst, muss das schon richtig sein.
Also, na, ich würde ja nichts dazu dichten.
Naja,
weggelassen
ist auch schwierig. Nokia, was hast du da gemacht?
Da habe ich in mehrere Ecken bei denen reingeguckt, habe so ein bisschen geschaut, wie sind da die Teams im Programmieren aufgestellt, wie sehen die Serverräume bei denen aus, wie sortiert man Kabel.
War es in Schweden?
Nee, das war in Ulm. Da war ein Nokia-Werk.
Gibt's ja wahrscheinlich nicht mehr.
Das ist weg.
Weg.
Genau.
Für alle, die es nicht mehr kennen, Nokia, war so der Erfinder der Handys fast schon, glaube ich, oder?
Ja, der Tastenhandys.
Der Tastenhandys. Mhm. Aber immer noch ein großes Telekommunikationsunternehmen in Schweden, oder?
Finnland. Die kommen ja ursprünglich aus Finnland.
Finnland.
Das sind Finnen. Was genau. Und so mit dem Stichwort Snake sollte eigentlich jeder was bei Nokia anfangen können.
Okay, Nokia-Praktikum. Dein Ecosign, hast du auch andere Unis angeguckt?
Mm.
War das sehr klar, dass du an Ecosign gehst?
Nee, ich hatte eigentlich auch in Hamburg geguckt und in Berlin. Und dann hatte ich aber hier zu der Zeit einen Freund. Und dann war irgendwie so, ach ja, komm, Köln ist in der Nähe von Wuppertal, dann macht man das mal hier.
Mhm.
Und dann war auch irgendwie so der Schwerpunkt nachhaltiges Design, war dann doch irgendwie ein relativ starkes Argument, das mal auszuprobieren.
Und warum nachhaltige Gestaltung? Warum ist dir das wichtig?
Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt relativ stark mit dem Thema Ernährung und Tierhaltung und solchen Geschichten auseinandergesetzt. Und wenn man sich dafür interessiert, dann kommt man relativ schnell auch zu dem Schluss, dass es ziemlich krass ist, was wir teilweise so als Menschen produzieren.
Mhm.
Und da ja war irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte sehr viel aktivistische Energie und dachte dann so, wow, Nachhaltigkeit, toll, es ist noch nicht so ausgelutscht. 2012 war das irgendwie noch so gerade in den Anfängen.
Ja, ein paar Tage her, stimmt.
Ja.
Was fandest du im Studium denn gut und was nicht? An der Stelle gehen immer Grüße an Frau Fuß raus.
Aber ja, natürlich. An Frau Fuß, dann natürlich aber auch an Herr Fuß. Oh. Das haben wir jetzt natürlich gehört. Und an Herrn Draser, der da ja auch immer rumgeschwebt ist. Auf jeden Fall.
Schweben ist auch mal mein Ausdruck.
Ja.
Bernd.
Ich fand gut, dass man sehr viele verschiedene Sachen ausprobieren konnte und dass es einen sehr starken Fokus auf wissenschaftlichem Arbeiten gab.
Mhm.
Das hätte mir, glaube ich, jetzt sogar fast mehr gelegen. Weil ich damals, also es wäre jetzt irgendwie so aus der Retrospektive einmal festgehalten, wäre es, glaube ich, cool, mit mehr praktischen Sachen angefangen zu haben. Und es war irgendwie von Anfang an sehr theoretisch. Mhm. Aber was für mich ganz gut war, war, dass ich so geschmeidig vom Produktdesign, womit ich eigentlich erst angefangen habe, okay, und was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber dann konnte ich sehr geschmeidig vom Produktdesign ins Kommunikationsdesign wechseln.
Mhm. Interessant.
Und ja, das hat sich sehr fließend.
Ich glaube, es gab nicht so viele, die so geswitcht sind, oder? Also zu meiner Zeit nicht.
Ich habe früh
recht klar, welchen Weg die Leute einschlagen.
Ich hatte sehr viele Kommilitonen und Kommilitoninnen, die möglicherweise erst irgendwie mit Illustration oder Kommunikationsdesign angefangen haben und dann gemerkt haben, ach nee, fotografieren ist ja viel geiler.
Ja, okay. Ja, das schon. Aber ich meine das so vom Produktdesign in, von 3D-Design in Flachdesign, wie sie es immer schön genannt haben. Du musst deinen Glühwein trinken, sonst wird er kalt.
Ja, guter Tipp.
Währenddessen stelle ich dir eine weitere Frage. Mhm. Wie können GestalterInnen die Welt besser machen?
Oh, direkt hier mit den kleinen Fragen in die Ecke kommen. Ich habe für mich irgendwann mal so festgestellt, dass Design nicht einfach nur schön machen ist und vor allem dann dieses schnell schön machen, was ja bei vielen dann irgendwie so Priorität zu haben scheint. Ja, da haben wir ein Treppchen auf den Boden gehauen, Carsten.
Ich habe mit dem Glühwein gekleckert, ja.
Und denke, dass Design ein bisschen vielleicht wie beim Mandala-Malen so eine spezielle Wirkung geben kann, wenn du dein Äußeres so auf dich einwirken lassen kannst, dass das eine gewisse Form, also dass da immer ein gewisses Spannungsfeld gibt und dass, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wie es gerade, wie auch irgendwie ein Raum aufgebaut ist oder was für Produkte einen umgeben, was für Sachen man sich gerne anguckt, dass das eine gewisse Auswirkung auf eine Person hat, auch wie man Sachen benutzt, ob das jetzt ein geschmeidiger Vorgang ist, ein Produkt auszupacken und dann irgendwie anzuschließen und aufzubauen und zu nutzen. Oder ob man sich wahnsinnig ärgert, während man das macht. Ja, ich glaube, dass einfach alles, was wir so nutzen, eine total krasse Auswirkung darauf hat, wie wir uns fühlen. Und dass das ein sehr unbewusster Prozess ist.
Mhm. Aber wie kann denn die Gestaltung eines Logos, eines Briefbogens, einer Webseite so viel auslösen? Kann die das?
Ja, viele Leute geben da sehr viel Geld für aus, um das machen zu lassen. Und es gibt
Aber macht es die Welt besser, wenn die Webseite so oder so aussieht?
Kommt wahrscheinlich dann drauf an, was für ein Konzern dahinter steht. Ja, also
ich finde es bei KD immer schwierig, da die Nachhaltigkeit noch ein bisschen zu begründen. Bei Produktdesign ist es irgendwie haptischer. Also das einem Kunden zu erklären, ja, was bedeutet das denn, nachhaltige Gestaltung im Kommunikationsdesign-Bereich? Bei Produktdesign kannst du sagen, jo, ich benutze nachhaltige Hölzer, ich benutze recycelte Materialien. Bei KD wird es dann schwieriger. Dann, klar, dann kommt natürlich das Thema Kunden, sicher.
Ja, aber dann hast du halt auch
wertvolle Botschaften. Ja.
Ja, genau. Also einmal das. Dann hast du dann aber auch irgendwie bei Druckmaterialien, wenn es dann gedruckt werden soll, kann man dann sagen, okay, ist das Papier ein recyceltes Papier? Ist es mit dem blauen Engel zertifiziert? Was sind das für Druckfarben? Mhm. Und gibt es da irgendwelche Veredelungsmethoden, die irgendwie nachhaltig sind? Also da hat man dann schon irgendwie Mittel und Wege, Kunden und Kunden zu informieren und auch so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, hier gibt es auch eine nachhaltige Variante von. Es muss nicht unbedingt irgendwie der weiß lackierte Chromosulfatkarton sein, genau. Und ich glaube auch, dass eine gute Gestaltung, eine gute Lesbarkeit von irgendwas, eine gute Wiedererkennbarkeit, ja, das ist wichtig.
Mhm.
Das ist, ja.
Deine Arbeit, die du heute machst, sinnvoll?
Ja, das sind ja geile Fragen heute, ey.
Heute warst du ja schon viermal da.
Ah, ich hatte mich jetzt auf so Sachen vorbereitet wie, dann erzähle ich noch ein bisschen was zu Ichkosein. Jetzt kommen so die großen Fragen rausgeklöppelt. Ist meine Arbeit sinnvoll? Ja und nein.
Bist du systemrelevant?
Oh, fuck.
Die Fragen der Zeit, ja.
Ja, auf gar keinen Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass vieles von dem, was ich jetzt mache, dass das von künstlichen Intelligenzen irgendwann einfach übernommen wird und dass vieles von den Sachen, die ich mache, automatisiert wird. ist ja jetzt auch schon der Fall.
Wir rutschen wieder in das Thema KI. Bei jeder Ausgabe rutschen wir in das Thema KI.
Ja, aber generell finde ich es sehr spannend, so den Gestaltungsprozess mit Kunden und Kundinnen tatsächlich auch als Prozess zu durchlaufen und das Ganze auch als Prozess zu verkaufen und nicht einfach nur diese Blackbox zu haben, wo man sagt, okay, ich möchte eine Visitenkarte haben und dann 2 Stunden später ist eine Visitenkarte da, sondern dass man sich wirklich Gedanken macht, wer ist die Zielgruppe, an wen ist das adressiert, was ist vielleicht eine Problematik, die mit dem Logo passieren kann oder braucht es überhaupt eine Visitenkarte oder dann ist man, ich glaube, so 80 bis 90% eher in einer beratenden Position, anstatt dass man wirklich aktiv und viel gestaltet an dem Projekt. Aber es ist immer so schwierig zu sagen, ob meine Arbeit sinnvoll ist, ja.
Vielleicht stelle ich sie später nochmal, wenn es um Kunden geht. Mhm. Würdest du nochmal studieren?
Ja.
Was denn?
Ich würde jetzt gerne Typografie.
Echt?
Typografie oder Kunst oder Politik würde ich gerne studieren. Also sind Typografie und Kunst eigentlich auch wahnsinnig verschieden, geht aber vielleicht eher noch so in eine Richtung. Aber ich fände auch, ja, Politik.
Typografie ist natürlich sehr spitz, ne?
Ja.
Kennst du den Begriff der Scanner-Persönlichkeit? Sind Menschen, die, Moment, ich muss es jetzt, glaube ich, richtig wiedergeben, sonst kriege ich Ärger, die vieles anfangen, aber auch fertig machen, aber dann, wenn sie das System verstanden haben, wie es läuft, schnell gelangweilt sind und dann was Neues machen wollen. Und es gibt halt die Taucherpersönlichkeit, die einfach ganz tief in irgendwas eintauchen, ob es jetzt Typografie ist und da einfach die Supergurus sind oder Programmierung oder so. Mhm. In welche Richtung denkst du, bist du? Keines von beiden, oder?
Hast du vorhin schon eine Einschätzung gegeben?
Weiß ich nicht,
mit der
nee.
Taucherpersönlichkeit, mit dem Stichwort?
Nee.
Ich würde bei mir tatsächlich sagen, dass es aufs Thema ankommt. Im Bereich Formel 1 würde ich jetzt nicht so eintauchen wollen, aber was mich gerade sehr interessiert, ist so die beratende Position von Gestalterinnen und was denn der eigentliche Mehrwert dessen ist. Mhm. Und da tauche ich dann gerne mal ein und lese auch Bücher darüber oder ähnliches. Also ist immer schwierig, oder? Mit so Kategorisierung. Es ist so ganz nett. Und dann kann man halt mal irgendwie so ein Quiz machen. Gibt's in der
immer
Zeitung.
Grauwerte,
ja. Ja, genau.
Lass uns mal so ein bisschen zurück auf deinen Werdegang kommen. Dann habe ich hier noch stehen 2015 bis 17 Body Focus Limited. Mhm. Was hast du denn da gemacht?
Da habe ich auch Kommunikationsdesign für die gemacht und ein bisschen Packaging Design.
Das war ja noch während des Studiums, ne? Ja.
Ja, genau. Und bin dann da in die Welt der Newsletter und der Proteinpulver abgetaucht. Nee, die machen nachhaltige Nahrungsergänzungsmittel.
Nachhaltige Nahrungsergänzungsmittel. Hat es nicht alles hier.
Das ist verrückt. Und überall dieser Begriff nachhaltig, der immer wieder auftaucht. Und da habe ich dann so ein bisschen was übers E-Mail-Marketing gelernt und auch Newsletter geschrieben und auch angelegt und ja, dann auch mit ein bisschen HTML rumexperimentiert.
Machen Newsletter heute noch Sinn?
Ja.
Ich nicke auch. Das Thema hatten wir schon mal bei der Ausgabe mit der Katrin Salaike. Mhm. Hatte ich auch gesagt, einfach der große Vorteil ist, man hat die Adressen. Und wenn Facebook und so zumachen in Deutschland, dann wenigstens noch ein paar Leute in der Liste. Ne? So, dann warst du 2018 bei Lanius?
Yes.
Auch Nachhaltigkeit, Stichwort, ne?
Ja.
Nachhaltige Klamotten,
glaube ich. Richtig, ja, genau. Nachhaltiges Label, die Kleidung speziell für Damen machen. Man hört schon so in diesem Wort Damen raus.
Damen.
Die Zielgruppe ist ein klein wenig älter als ich. Das sind so Frauen für um die 40, 50, die gerne einen legeren, nachhaltigen Business-Look haben möchten.
Schmunzelst du dabei? Da warst du aber auch in der Gestaltung, jetzt nicht im Verkauf oder so.
Ich war bei denen die einzige und erste Grafikdesignerin.
Okay.
Nach 20 Jahren. Also das Unternehmen gibt schon sehr lange und Claudia Lanius und ihre Tochter haben das viel mit einer Agentur geklärt, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann dahin gekommen bin.
Ach so, okay.
Und
die Geschäftsführerin hätte das nur selbst gemacht.
Ja.
Im Keller.
Mailchimp ist wichtig. Oh, war das schon Werbung?
Nee, kriegst ja kein Geld von Mailchimp.
Okay, gut.
Dieser Podcast wird
Natürlich gibt es auch noch viele andere Anbieter, die das machen. Ja, also da bin ich dann eingestiegen und habe dann da Magazine für die gemacht und Flyer und Messegestaltung oder Ladengestaltung, irgendwelche Folien, die angelegt werden mussten, bis hin zum Relaunch vom Onlineshop, wo ich gemerkt habe, boah, cool, das macht mega Bock, das irgendwie vorzufertigen. Und habe dann da mit Adobe XD gearbeitet und einem Programmierer zusammen das Ganze dann umgesetzt.
Also schon Shop-Entwicklung.
Ja, genau, Shop-Entwicklung, ja. Mit einem System im Hintergrund, mit dem man dann auch, genau, Newsletter habe ich da auch verschickt.
So, weiter geht's. Neues Handeln, seit wann bist du da?
Neues Handeln mache ich seit 2020. Und ja, genau, seitdem ich habe 2019 habe ich dann bei Lanius gekündigt und bin dann 2020 auf Neues Handeln gestoßen.
Was machen die?
Und die machen soziale Gestaltung.
Das ist eine Werbeagentur,
genau.
Designbüro.
Genau.
Das sitzt in Berlin und Gölle.
Richtig. Und die machen sehr viel für NGOs oder für unsere Bundesministerien. Mhm. Und ja, seit 2020 unterstütze ich die freiberuflich.
Was machst du da für Projekte?
Also
auch wieder online viel oder?
Nee. Das variiert auch ganz stark von Print über irgendwelche Online-Anzeigen, Social-Media-Geschichten bis hin zu irgendwelchen größeren Kampagnen, die entwickelt werden müssen, irgendwie für zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Mhm. Ja. Gut, so, dann habe ich hier stehen, 2020 aus dem Studium durch, bis direkt in die Selbstständigkeit, ohne.
Also ich war 2018 mit dem Studium durch.
Achso, Entschuldigung. Ja, stimmt.
Was ist denn da los mit meinem LinkedIn-Profil?
Hier steht 2016 Freelance, 2020 selbstständig.
Ja, ich habe 2016 habe ich schon während des Studiums angefangen zu freelancen. Mhm. Und habe mich dann auch einfach mal, nachdem das ein Dozent von uns, ein Illustrationsdozent, als der meinte, ja nö, man kann einfach beim Finanzamt sagen, man ist Freiberuflerin und dann ist man das einfach.
Dann ist man das einfach.
Und dann ist es nicht irgendwie so, dass man Gewerbesteuer zahlen muss, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch wirklich noch gar keine Ahnung von Steuern, Steuersysteme, was Einkommensteuer, was die Mehrwertsteuer, was passiert damit eigentlich?
Die Frage kommt immer, brauche ich einen Gewerbeschein? Nein, als Künstlerin, die meisten sind nicht. Mhm. Außer man will was Produziertes verkaufen.
Ja, dann, genau, dann so schon. Serienmäßig.
Mhm. Gut, dann selbstständig, aber wie gesagt, keine Festanstellung dazwischen, oder?
Ja, bei Lanius.
Achso.
Das war eine Festanstellung, das war dann.
Aber fest während des Studiums. Nee, nach dem Studium. Nee, während des Studiums. Gott, der Glühwein, Leute. Ja. Nach dem Studium, doch. Ab 18,
also
wir spulen zurück.
Ja. Gott, noch eins. Ich habe aber auch, es hat sich so leicht überschnitten, deswegen.
Ja gut, das Diplomsemester ist ja eh so ein bisschen.
Ja, das, und ich habe auch, während des Studiums habe ich ein ganzes Jahr lang Pause gemacht. Ich habe 2 Urlaubssemester eingelegt.
Warum?
In denen ich hart gezweifelt habe, weil ich dachte, shit, ich habe keinen Bock.
Ich hatte 1, glaube ich.
Ja, auch zum Zweifeln oder eher zum Aktivsein?
Nee, ich hatte kein Urlaubssemester, was sage ich denn? Ich habe eh sehr lange studiert, aber ich habe, glaube ich, einmal, 2-3 Mal die Mappe verschoben.
Ah.
Das schon, ja. Aber ich habe auch viel gearbeitet.
Ja, ein großer Batzen.
Freelancer. Freelancer.
Ja, ist gesund.
Ist gesund.
Kann man mal machen.
So, okay, lass uns mal diesen ganzen Werdegang Spökes hier beenden.
Ja.
Schwerpunkt Selbstständigkeit.
Okay, also
Warum?
Lass mich das kurz noch vielleicht, also 2016, immer wieder irgendwelche kleinen Projekte, irgendwelche Internetseiten so zugeschustert bekommen und dann aber auch gleichzeitig noch teils für Bodyfocus gearbeitet und dann bin ich 2017 schon zu Lanius gegangen und habe da dann Schaufensterdekoration gemacht für die und bin da von Schaufenster zu Schaufenster und habe die dann gestaltet mit einer Kollegin.
Gibt es da nicht Expertinnen, die das machen?
Ah, vielen Dank.
So gelernte Schaufensterdekorateurin.
Ja, genau. Deswegen, das habe ich dann mit einer Kollegin gemacht, die mich da auch so angeleitet hat, weil das im Grunde wie ständig umziehen ist. Und man ist total viel in so kalten Kellerräumen oder Garagen und baut irgendwelche Sachen auf und transportiert die dann weiter und hofft, dass sie nicht kaputt gehen. Genau, und dann
unangenehmes Gefühl.
Genau, und dann hat die Frau Lanius mitbekommen, dass ich ja Kommunikationsdesign studiere, und dann meinte sie so, ach ja, dann, du bist auch bald fertig mit dem Studium. Und dachte ich so, ja, super. Und ja, dann war ich da in einer Festanstellung für 2 Jahre. Genau, und dann bin ich 2020 in die Freiberuflichkeit gestartet, weil ich dachte so, boah, krass. Ich habe Bock, auch mal andere visuelle Sachen auszuprobieren. Das ist ja, wenn man dann bei einer Firma angestellt ist, dann ist das, das war auch so bei Bodyfocus beispielsweise, du hast halt wirklich die ganze Zeit nur dieses eine...
Eine Welt.
Ja, genau, diese eine optische Welt, in der du dich bewegst und in der du dich... in der du nur einen gewissen Spielraum hast, und irgendwann ist der auch so ausgereizt. Und da war mir dann nach was Neuem zumute. Und da ich seit 2016 immer schon viel irgendwie freiberuflich gemacht habe und mir das gut gefallen hat, so auf Projektbasis zu arbeiten, habe ich gedacht, ja geil, dann probiere ich das jetzt mal Vollzeit. Und dachte mir so, boah, 2020, voll das gute Jahr. Was für ein cooles Datum.
Ja. Hast du denn einen Businessplan oder wie?
Ja, ja, ja. Ich habe einen Businessplan erstellt.
Hast du den Gründerzuschuss bekommen?
Nein, habe ich nicht. Ich habe nämlich den Business.
Sie lacht.
Ich habe dann den Businessplan an eine Frau von der IHK geschickt. Und sie schickte mir den dann zurück. Und mit dem Vermerk, ja, gucken Sie sich bitte nochmal all Ihre Zahlen genau an. Ja, meinte ja, so kann sich das doch gar nicht tragen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem, was auf mich zukommen würde oder was ich kalkulieren sollte. Und dann habe da irgendwie 300 Euro im ersten Monat geschrieben und dann 400 Euro im zweiten Monat.
Ich hoffe, es ist heute mehr.
Ja, glücklicherweise kann ich die Miete davon bezahlen tatsächlich. Aber dann kam das halt von ihr zurück und meinte sie so, ja, also so wird das nichts. Und dann hat es aber vor lauter Arbeit überhaupt keinen Gründerzuschuss mehr gebraucht in den ersten Monaten, weil es dann sehr gut angelaufen ist. Und dann,
aber wo kamen denn die Kunden her? Vorweggegriffen.
Die kamen über einmal das Auge. Da hatte ich mir dann ein Profil erstellt und dann habe ich auch ein paar Agenturen angeschrieben, weil ich dachte, na gut, vielleicht kommt man so einfach dadurch, dass man nicht irgendwie Hauptakquise betreiben muss und irgendwie so Agenturstrukturen aufzählen muss für große Unternehmen, vielleicht einfach ein bisschen schneller an Arbeit. Und dann bin ich halt relativ schnell auch bei Neues Handeln gelandet und habe dann auch für eine Agentur in Bonn auch irgendwie einen kleinen Auftrag gehabt für einen Website-Pitch. Und so ist es dann angelaufen und ja, hatte dann auch so ein paar andere coole Projekte in den Pipelines. Und dann kam der März 2020 und dann kam der April 2020 und alle haben Panik bekommen. Und dann, ja, dann...
Hast du auch Panik bekommen?
Ich habe richtig kalte Füße gehabt. Ich habe wirklich so 2-3 Monate gedacht, so, ach, fuck, aha, jetzt muss ich doch wieder in die Festanstellung, jetzt wird es hier überhaupt nichts mehr.
Hatten denn im Vorfeld deine Familie oder deine Freunde, Freund, Freundin Bedenken, dass du diesen Schritt gegangen bist in die Selbstständigkeit? Hatten sie Angst um dich?
Ja, meine Oma fand das furchtbar. Meine Oma, die hätte am liebsten auch gehabt, dass wir alle einfach entweder Jura oder Medizin studiert hätten. Meine Familie kommt aus Polen und da ist so dieser Antrieb und dieser Wunsch, dass die Kinder dann was schaffen in dem neuen Land, ist da ja doch relativ stabil bei ihr und ist auch, glaube ich, nicht mehr wegzukriegen. Jetzt ist sie sehr froh, weil sie sieht, es funktioniert.
Wie alt ist deine Oma?
Meine Oma ist 70 Jahre jung.
Also wirklich jung. Mhm. Und die versteht, was du jetzt machst.
Nein, die hat keine Ahnung.
Okay.
Die hat keine Ahnung, was ich mache. Die weiß nur, es kommt Geld rein. Die kann die Miete gut bezahlen und da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Von daher. Ich glaube, meine Eltern haben es auch erst verstanden, als ich die zu den Kino-Abschlusspräsentationen mitgenommen habe. Also was ich im Studium gemacht habe. Mhm. Ach, aha. Okay. Sonst war es auch schwierig. Dann kam die Krise, aber war davor der Schritt für dich sehr schwierig oder okay, mache mich jetzt selbstständig?
Ja und nein, ich habe schon eigentlich seitdem ich in die Festanstellung bin, habe ich mit dem Gedanken der Selbstständigkeit immer wieder gespielt und den auch sehr interessant gefunden. Aber ich dachte, ich brauche jetzt erstmal wenigstens einen kleinen finanziellen Puffer. Mhm. Wenigstens ein bisschen, weil das Ganze, also es war einfach auch nichts mehr da.
So wie viel Puffer hattest du? 1, 2, 3 Monate?
Ich hatte einen dreimonatigen Puffer.
Aus einem dreimonatigen Puffer?
Ich hatte, genau, ich habe einen dreimonatiger Puffer war da.
Ja. Hm. So, das, was so empfohlen wird. Hm. Jetzt bist du alleine selbstständig. Hm. Warum?
Weil mir die Freiheit davon sehr gut gefällt. Ich kriege bei ganz vielen Bekannten und Freunden mit, die Angestellte haben, dass die kaum zu ihrem eigentlichen Job kommen.
Mhm. Und mit anderen Kommilitoninnen aus deinem Studium? Also kannst du dir vorstellen, nicht mit denen zusammen selbstständig zu machen oder ein Designbüro zu gründen?
Ja, also ich glaube, wenn man so ein Designbüro gründet, dann ist man wahrscheinlich auch, oder dann wäre ich relativ schnell vorm Schritt zu sagen, ja, okay, dann, also dann ist es so ein sich richtiges sesshaft machen. Und ich habe immer noch keinen Plan davon, wo ich in ein oder zwei Jahren gerne sein möchte oder wo ich wohnen möchte.
Die Frage kommt doch erst am Ende.
Ach, nee. Ja, na, also Designberuf vielleicht nicht unbedingt, aber was ich jetzt so während der letzten zwei Jahre gelernt habe, ist, dass so Kooperationen und Zusammenarbeiten, dass die wahnsinnig toll und fruchtbar sind. Mhm. Und gerade so im digitalen Bereich, wenn es jetzt irgendwie um größere Brands geht und Brandauftritte oder Websites oder Online-Shops, dass man da auch mit größeren Teams zusammenarbeiten kann und das sehr viel Spaß macht. Und auch gerade so diese Variation zwischen, dass man Aufträge alleine machen kann und dann einfach schön irgendwie Carstens Podcast hören kann, während man dann irgendwie da die Flyer macht oder dann auch mal in größeren Teams an irgendwelchen Sachen zu arbeiten.
Klar, vor allem dieser Online-Bereich, eine Webseite, Webshop, das machst du ja nicht mehr eben alleine mit Shopsystem und SEO und keine Ahnung, was da noch alles dranhängt. Mhm. Okay, aber willst du es nicht ausschließen, dass du irgendwann in 2, 5, 10 Jahren dich mit Freundinnen zusammen, Freundinnen, ich versuche es. Versuche es. FreundInnen zusammenschließt.
Nein, würde ich nicht ausschließen.
So, ich stelle heute irgendwie nur gemeine Fragen. Die Frage ist, was machst du? Aber ich will schon vorweggreifen, denn ich habe auf deiner Webseite Folgendes entdeckt. Artdirektion, Branddesign, Kampagnendesign, Konzept Development, Konzept Implementation, Corporate Identity Design, Designstrategie, Editorial Design, Ausstellungsdesign, Naming, Packaging Design, Retail, Signature-System, Webdesign, 3D und Animation. Mhm. Du bist alleine.
Ja.
Wie machst du das alles?
Ja, das funktioniert dann sehr gut durch Kooperation.
Okay.
Und durch Zusammenarbeit.
Was ist denn dein USP? Bin gemein wirklich heute. Es wird noch netter.
Ja, der Glühwein ist jetzt auch schon mittlerweile leer, ne?
Ja, ich traue mich jetzt was.
Ich denke, dass mein USP einerseits in einer relativ klaren Formsprache liegt, teilweise natürlich auch vom Kunden abhängig. Wenn das Corporate Design jetzt sagt so, nein, das ist alles vorgegeben, dann geht das natürlich nicht. Aber wenn ich freie Hand habe und das irgendwie selber gestalten darf, dann wäre das da mein USP.
Was mit Nachhaltigkeit?
Ja, ist halt überall jetzt.
Findest du?
Ja, also schon irgendwie an vielen Ecken und Enden. Also ich,
ja gut, aber GestalterInnen, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, gibt es, glaube ich, nicht so viele außer die Eco-Signer. Wir dürfen es ja auch, nur wir dürfen es die Eco-Signer nennen.
Ja, ich nehme das eigentlich nie so bewusst wahr. Das ist für mich nie so ein bewusstes Verkaufsargument. Steht da natürlich drauf.
Und dein Werdegang macht es doch schon recht deutlich, oder? Sind ja eigentlich alles fast nur nachhaltige Vereine. Neues Handeln und Danius, Body, Focus. Zumindest steht Nachhaltigkeit auf der Website.
Ja, da war jetzt noch nicht so Unnachhaltiges mit dabei.
Aber du würdest nicht Shell als Auftraggeber nehmen?
Nee.
Nestle.
Unilever. Toll. Ja, ich habe jetzt vor kurzem für einen Axel Springer Verlag gearbeitet. Zwar auch für ein Projekt. Guck mal. Hallo, Herr Kollege. aber das war tatsächlich dann auch für ein Projekt, in dem es um Nachhaltigkeit ging und um Klimakatastrophe und wie manche Menschen damit umgehen.
Also, muss man wieder den Martin zitieren, der auch im Podcast hier war. Der hat aus Versehen, er wusste es nicht, für Nestle gearbeitet, hat dann die Kohle genommen und die komplett gespendet. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, damit umzugehen.
Oh, das ist natürlich nobel.
Ja, hört euch den Podcast an, der hat auf jeden Fall viele schöne Sachen gesagt. Ich will aber nochmal zurückkommen auf deine ganzen Leistungen. Meinst du, dass es glaubwürdig bei deinen Kunden auf die Webseite gehen, dass du alleine von 3D-Animation bist, Corporate Identity und Design und alles, was ich gerade aufgezählt habe, leisten kannst?
Also der Hauptschwerpunkt liegt auf Artdirektion.
Mhm.
Und
ja, okay.
Ne, das ist natürlich gerade für Kunden, die vorhaben, irgendwie größere Projekte aufzuziehen oder sagen, ja, wir hätten gerne eine Internetseite mit Erklärfilmen, dann wüsste ich direkt so, ah, cool, da hätte ich einfach Leute für an der Hand, die ich da gerne mit ins Boot holen möchte. Und das sehe ich da so als den Hauptschwerpunkt. Und der Rest, das dient dann eher der Fantasie des Kunden oder der Kundin, dass man sieht so, ah, okay, das wäre auch noch möglich. Da könnte man auch so, also dass man da den Kunden so ein bisschen Inspiration gibt, was da, was es da für Schwerpunktbereiche gibt, in die man sich entwickeln könnte.
Gehst du quasi ein bisschen als Netzwerkagentur in Anführungszeichen. Du bist keine Agentur, aber als Netzwerkerin.
Ja, genau. Ja. Als Artdirektorin.
Ja, gut. Ja. Das hast du eigentlich schon. Ja.
Ja.
Wenn du dennoch, ich hake da so drauf rum, wenn du dennoch nur eine Sache machen dürftest, was wäre das? Sag jetzt nicht Artdirektion.
Hm. Kommunikation zu sein, zählt das?
Ja, so schon fachmäßig. Ist es Typografie, ist es Webdesign, ist es Corporate Design, Animation.
Wie lange?
Wie lange?
Für immer, die eine Sache immer. Nur noch.
Wir sind in einem sozialen Staat und müsstest deinen Beruf auf Lebenszeit angeben. Sozialistischen Staat, so heißt es.
Hm. Könntest du dich festlegen?
Hm, ja. Frag mich jetzt nicht grade, was.
Ne? Ja, dann wahrscheinlich Webdesign, weil das die meisten Sachen so in sich vereinbart. Mhm.
Wäre das auch ein Thema, wo du jetzt aus dem Stegreif 30 Minuten lang eine Präsentation halten könntest?
Ja.
Ohne Vorbereitung?
Ja.
Hm. Ich mache hier schon ein bisschen einen kleinen Workshop aus. So, okay, wir verlassen das Thema Spezialisierung. Ich hake mal drauf rum.
Ja, aber du liebst das Thema auch.
Ja,
ne?
Ich liebe es. Vielleicht schreibe ich irgendwann ein Buch darüber oder so.
Dass Spezialisierung so toll ist.
Finde ich schon, ja.
Warum?
Oh Gott, jetzt fragt mich doch nicht so Sachen.
Los geht's. Mein Glühwein ist auch gleich leer.
Ja, Vorteil der klaren Positionierung. Ich nenne direkt immer dieses Spezialthema SEO einfach, wenn man suchmaschinenmäßig dann die Wörter füttert und wenn du jetzt schreibst Corporate Design, Webdesign und dann verflüssigt sich natürlich irgendwie auch deine Positionierung. Du bleibst einfach besser im Gedächtnis der Leute. Wenn ich zum Stammtisch gehe und sage, ja, ich bin Kommunikationsdesigner. Gut, wie die anderen 1000 auch, die da sitzen. Wenn ich sage, wir machen Erklärvideos. Ah, okay. Also es ist einfach viel prägnanter. Und man geht ja auch zum Spezialisten, wenn man irgendwas hat, körperliches oder juristisches. Du gehst nicht irgendwie zum Allgemeinmediziner, wenn du wirklich Knieprobleme hast, dann gehst du halt zum Profi. Der, hab schon mal gesagt, der wahrscheinlich die Fußballnationalmannschaft trainiert, zu dem musst du dann hin, weil der Spezialist ist für dein Knie. Und das ist ja dann auch wichtig.
Und was hältst du dann von so Berufsbildern wie das des Regisseurs oder der Regisseurin? Die vereinen ja auch sehr viele Leute irgendwie unter sich und haben dann irgendwie so ein großes Allgemeinbild. Und ich denke auch, dass gerade Leute, die nach einem kreativen Output suchen, sich erstmal sehr viel, also es gibt Leute, die toben sich dann auch einfach gerne aus, ne? Und entdecken dann vielleicht irgendwann auch so, ah ja, cool, nee, das funktioniert ganz gut für mich. So kommt das, was ich gerne damit aussagen möchte, kommt ganz gut rüber. Und das war während der Ecosign-Zeit, dass ich irgendwie relativ schnell gemerkt habe, so, ich habe Produkte gebaut und war auch zufrieden mit den Produkten und die waren cool. Aber ich habe am liebsten Zeit mit den Präsentationen verbracht. Ich habe am liebsten Zeit damit verbracht,
ja, ich auch.
Die Typo zu setzen.
Ja, also ich glaube, ich habe so einen Podcast gehört mit dem Speakermann. Quatsch, mit Sagmeister, was erzähle ich da mit Sagmeister?
Stefan.
Das ist Stefan, Sagmeister. Und der ist ja einfach Gestalter. So, der ist ja nicht spezialisiert, der macht mal einen Film, der macht mal eine Ausstellung, dann macht er wieder ein Buch. So. Ich glaube schon, dass es die gibt. Ich fühle mich auch als Gestalter. Ich glaube, ich könnte auch jetzt auch ein Schaufenster gestalten und es wird nicht katastrophal aussehen, weil wir einfach Gestalter sind. Was ich damit eher meine, ist so ein bisschen das unternehmerische Denken. So, wie positioniert man sich da? Ob man jetzt nebenher oder als zweites Hobby noch ein bisschen illustriert und so. Das ist ja auch alles so ein bisschen ein Zeitfenster. Klar, ich habe auch früher Webdesign gemacht, wie du, und Webseiten programmiert. Habe ich mich schon verabschiedet, mache jetzt halt die Erklärvideos, Animationen und Storyboards und so. Kann sein, dass es in 10 Jahren wieder anders ist. So, es ist ja auch alles, große Leidenschaft ist die Musik, aber das mache ich halt hobbymäßig. Da geht es mir wirklich so eher um die Positionierung als so Unternehmer, in Anführungszeichen, sind wir ja nicht, aber als, ja. Und ich glaube, es hilft vielen, weil so ein Bauchladen wirkt halt oft, naja, was macht die denn jetzt wirklich? Es ist halt wie so eine Pizzeria, die alles bietet, so von Indisch bis Pommes, aber auch Pizza, Döner. Da weißt du doch auch, also da gehst du ja nicht zur Weihnachtsfeier hin. Wir gehen ja zur Pizza, die macht alles. Da gehst du halt zum Franzosen oder zum guten Italiener. Und da kriegst du auch keine Sushi beim Italiener. So.
Ja, also ich würde fast sagen, dass das bei visueller Gestaltung nochmal ein klein wenig anders ist. Ja. Weil wir ja auch nie irgendwie so am offenen Herzen operieren. Jetzt wie beispielsweise irgendwie so Spezialärzte oder Ärztinnen. Und um nochmal ganz kurz auf die Ecosign zurückzukommen, es gab einen sehr spannenden Kurs zum Ende des Studiums hin mit der Kerstin Bunke. Mhm. Und da ging es dann darum.
Selbstfindungskurs.
Dieser wahnsinnig psychologische, emotional aufreibende Kurs, bei dem man dann alle seine Sachen, die man während der Ecosign-Zeit gemacht hat, einfach mal mitbringen sollte und dann ausbreiten sollte. Und man hat bei jedem hat man eine spezielle Handschrift gesehen und hat gesehen, so, ach ja, krass, das fügt sich alles irgendwie zusammen und man erkennt tatsächlich. Also bei einigen hat man dann auch so eine Entwicklung gesehen und ja, dadurch, dass ich auch aus, ja, ich komme ja aus einer Familie, die sehr mit so einer, die sehr mit so osteuropäischem Kitsch sich gerne in Verbindung bringt und den auch gerne so präsentiert. Und da dann erstmal irgendwie auch, ja, das dann so zu sehen und das nicht die ganze Zeit abzulehnen, war auch eine gewisse Entwicklung, weil
Bruch mit der Familie, oder?
Direkt so, ich so, Oma, ich kann nicht mehr kommen, sorry.
Dein Kitsch gefällt mir nicht. Pack mal die Porzellanpüppchen aus der Vitrine.
Ja, also, ach, ich finde es so, ich bin so schlecht in so klare Antworten geben, weil.
Ich merk's.
Ja.
In Richtung Politik gehen. Mhm. Okay, konkrete Frage. Was braucht man deiner Meinung nach, um in diesem Markt überleben zu können?
Ich glaube, man muss flexibel sein.
Bam!
Ja, ich glaube, dass man interessiert sein muss. Dass man irgendwie ein technisches Interesse mitbringen sollte, wenn man jetzt nicht unbedingt einfach nur analog arbeitet und damit sein Geld verdienen kann. Und dass man Geduld braucht. Ich habe, als ich angefangen habe, mit meiner Freiberuflichkeit habe ich gedacht, okay, cool, ich mache das. Ich probiere das erstmal ein Jahr und habe das dann Leuten erzählt, die schon länger freiberuflich arbeiten. Und die haben mich erstmal laut ausgelacht. Weil sie meinten so, vergiss es. Einfach so ein Jahr, das einfach nur ein Jahr auszuprobieren, bringt es überhaupt nicht. Weil entweder macht man das mindestens 3 Jahre und zieht dann Resümee, weil deren Meinung war, dann hat man einfach quasi genug Daten, um richtig urteilen zu können. So ein Jahr ist zu kurz in einem Freiberuflerleben.
Na gut, man überleben müssen wir alle. Ne? Wenn du ein Jahr gar keine Kunden hast, dann musst du halt oder nach einem halben Jahr die Reißleine ziehen.
Ja.
Hast du denn so einen Punkt, wo du die Reißleine gezogen hättest? Also wenn es, wahrscheinlich klar, wenn es finanziell nicht gereicht hätte. Gab es noch einen anderen Punkt? Oder anderen Grund, eher gesagt? Oder hätte es einen anderen Grund gegeben? Hätte es einen anderen Grund geben können?
Denke, dass ich letztes Jahr hatte ich eine Kundin, der bin ich kurz ins Wanken geraten, weil ich für die einen Online-Shop erstellt habe.
Mhm.
Und das dieser Auftrag kam aus einer absoluten finanziellen Notlage dann zustande, nachdem alles so wegfiel.
Mhm.
Und da dachte ich kurz so, ach fuck, ich kann es absolut nicht. Und es war nicht so, dass das Projekt scheiße aussah oder dass der Online-Shop nicht funktioniert hätte. Das war alles solide, aber sie war nicht zufrieden und das hatte bei ihr auch sehr starke persönliche Gründe. Und da dachte ich kurz so, ach komm, Politikstudium, hallo.
Bist du sehr selbstbewusst in deiner Kommunikation als Selbstständige?
Ich denke, was ich am meisten versuche, ist einfach eine menschliche Verbindung herzukriegen zu den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und da geht es mir wenig ums Verkaufen oder um meine gestalterische Position klarzumachen, sondern dann eher darum zu verstehen, was ist der Auftrag? Oder so viele Aufträge sind auch dadurch zustande gekommen, dass ich einfach mich mit irgendwelchen Leuten unterhalten habe. Und dann ist man irgendwie weiterempfohlen worden oder hat dann irgendwelche Leute kennengelernt und die meinten dann, ach ja, ich hätte da irgendwie gerade so ein Projekt. Und dann waren das so, habe ich die Frage jetzt ein bisschen weggeschleudert.
Wieder politisch weggeschleudert. Ja. Das habe ich eigentlich gestellt, weiß ich gar nicht mehr. Gott, ich bin aus dem Konzept. Achso, Moment. Genau, ich wollte noch fragen, wann legst du die beratende Position ab? Also wenn der Kunde sagt so, ja, nee, aber ich hätte das Logo doch gerne in Rot. Und so, das ist jetzt aber gar nicht mehr CD und passt gar nicht mehr zusammen. Mhm. Also der will zum vierten Mal irgendwie eine Korrektur durchbringen, die aber gar nicht in dein Konzept passt.
Mhm.
Sagst du dann, ja, okay. Oder sagst du, ich lege den Auftrag hiermit nieder.
Nein, meistens mache ich das so, dass ich dann tatsächlich zwei Entwürfe auch abschicke und dann sage so, das hier ist die Version, die Sie gerne haben wollten und das hier ist mein Vorschlag und ich empfehle Variante B in dem Fall. Und
dann sagt er, kombinieren Sie doch A und B.
Das ist
so der Klassiker, oder?
Ist tatsächlich schon vorgekommen.
Ja, klar.
Und dann hat man das gemacht und hat natürlich auch die Stunden mitgezählt und dann auch natürlich aufgeschrieben. Aber hat das dann gemacht und dann kam, dann nehmen wir doch die Version, die Sie gemacht haben. Und
Glück gehabt.
Dann ist es häufig so gelaufen, dass dann doch irgendwie immer wieder ein Schritt zurückgegangen wurde. Aber dass vielen Leuten auch die haben dann vielleicht nicht die Zeit oder auch nicht, die sind dann nicht so eingearbeitet in das, was wir uns die ganze Zeit vorstellen, womit wir uns auseinandersetzen. Und die müssen das dann erstmal sehen, was sie sich denken.
Und ihrer Frau zeigen.
Und das ausdrucken, dann nochmal irgendwie den ganzen Angestellten zeigen und das dann nochmal irgendwie durchsprechen. Ja, jetzt muss ich ja noch eine Nacht drüber schlafen.
Mhm.
Und dann, wie mein Lieblingsausdruck, damit muss ich erstmal schwanger laufen.
Nein. Das hatte ich noch nicht. Schwanger laufen?
Damit muss ich schwanger laufen, das ist furchtbar.
Okay, wir packen das Zitat in die Shownotes. Hast du dir die Selbstständigkeit so vorgestellt?
Ich hatte keine Vorstellung davon.
Okay.
Nein, aber es ist, wenn ich eine Ahnung davon hatte, dann ist es besser als die Ahnung davon. Teilweise auch furchteinflößender, vor allem die Zusammenarbeit mit den Steuerberatern und Steuerberaterinnen ist ganz cool, so zusammenzuarbeiten. Die sind auch immer wahnsinnig nett und behandeln einen auch immer, als wenn man wirklich so keine Ahnung von gar nichts hätte.
Hm, klingt gut.
Aber würde sagen, so auch die Hürden oder die Barrieren, die man sich so vom Finanzamt in den Kopf setzt, die lohnt es sich einzureißen.
Hm.
Weil da auch Menschen sitzen, die dann mal den Telefonhörer abnehmen und dann auch einfach normal reden und auch irgendwie normal antworten.
Wir müssen ja Auskunft geben.
Ja.
Was willst du denn rückblickend anders machen?
Ja. Oh, das weiß ich. Das weiß ich ganz genau.
Oh. Was denn?
Ich würde mich gerne mehr um meine Internetseite kümmern.
Stimmt.
Da war ich jetzt seit 2 Jahren war ich da jetzt. Ich habe jetzt einfach die 2 Jahre so durchgearbeitet und habe seitdem nicht mehr viel dran gemacht.
Nee. Oh, oh, oh.
Und ich würde gerne mehr auf Social Media machen. Und dann denke ich aber teilweise so, ja, wird mir das denn was bringen? Ich habe so den Rhythmus, den gesunden Rhythmus von einmal im Jahr was posten.
Okay, das läuft gegen jegliche Instagram-Algorithmen.
Ich bin die ganze Zeit am Social-Media-Content für andere Leute produzieren und dann wird komplett vergessen, dass man ja selber auch noch irgendwie was hat, das man gerne füttern würde.
Ich weiß, was du meinst. Mhm. Wie war die Empfehlung von Instagram? Zwei Reels, 5 Stories, 10 Posts, irgendwie so in der Woche oder so. Dann könnte es sein, dass du vielleicht erfolgreich auf Instagram wirst. Mhm. An welchem Projekt arbeitest du denn gerade?
Gerade habe ich glücklicherweise einige Projekte abgeschlossen, mache aber aktuell noch eine Praxisfoliengestaltung.
Praxisfolien, also so.
Für einen Arzt. Also es sind eine Folierung für Türen.
Genau. Ein Leitsystem.
Es war am Anfang ein wahnsinnig krass komplexes Leitsystem und dann, war es zu krass. Er wollte erst was richtig Krasses haben, so was richtig Arzi-haftes und dann so was Arzi-mäßiges.
Was ist Arzi?
Ja, so künstlerisch. Also so was sehr Spezielles wollte der erst haben und dann fiel ihm aber auf, das wäre aber doch vielleicht sehr viel Arbeit in der Umsetzung für den Werbtechniker und dann hat er gesagt, ja, machen wir lieber doch was anderes.
Was war denn dein schönstes Projekt?
Also ich fand das Projekt mit dem Axel Springer Verlag.
Was war das?
Sehr interessant.
Also nachhaltig.
Der Arbeitstitel, genau. Der Arbeitstitel davon ist Heropeans. Da geht es um Europäerinnen von Schweden über Portugal, Spanien, Deutschland bis nach Griechenland, die sich alle mit verschiedenen Klimakatastrophen konfrontiert sehen und dann Lösungsansätze dafür finden, wie sie in ihren Regionen damit umgehen.
Okay, interessant. Das war dann eine Webseite, Prospekt, Katalog oder was war das?
Ich habe ein Logo dafür gemacht und die Internetseite.
Okay. Nimmst du dir noch Zeit für eigene Arbeiten, in den Auftragsarbeiten?
Haben wir das gerade?
Ich musste mal Luft holen.
Teilweise. Ich habe vor kurzem, was immer mal wieder so passiert, sind dann so Ergüsse, dass ich denke, so ein Motiv muss jetzt irgendwie auf eine Postkarte drauf oder ich muss jetzt Poster drucken lassen und brauche jetzt unbedingt irgendwie Plakate und ich weiß nicht, ob das so Nebenwirkungen von zu viel Webdesign sind, dass man sich dann denkt, jetzt brauche ich auch unbedingt.
Ich brauche also eine Siebdruckmaschine.
Ja, genau.
Ich brauche Letterkasten.
Prägen, genau. Stanzen und aus.
Ich muss mein Skalpell wieder aus der Schublade.
Ja,
doch, kann ich verstehen.
Ja, genau. Also sowas kommt dann zwischenzeitlich vor oder dass ich dann irgendwie anfange zu zeichnen oder so Kleinpunktzeichnungen mache. Das ist so wahnsinnig. Wieder schief. Ich habe vor kurzem
das
so
ist ein Monkiges.
Das ist richtig. Und dann höre ich mir auch irgendwelche Podcasts an und dann sitze ich da und habe vor kurzem so Dünen gezeichnet. So Wüstendünen auf so einem terrakottafarbenen Papier und dann einfach alles mit Punkten
getupft. Klingt schön. Machst du Fotos? Steht auf deinem LinkedIn-Profil.
Da habe ich Leute für.
Da hast du Leute für?
Nee, ich hab sehr gerne Fotos gemacht und habe dann aber vor ein paar Monaten habe ich meine Kamera verkauft.
Oh.
Ja.
Autsch. Überspringen wir die nächste Frage. Wie gehst du ein kreatives Projekt an? Hast du einen klaren Prozess, der sich wiederholt oder jedes Mal ein neues kreatives Schlachtfeld?
Es war jetzt eine sehr gute
Frage.
Lernerfahrung. Vielen Dank für diese Frage. Nächste Frage. Es war ein guter Lerneffekt jetzt während der gesamten Freiberuflichkeit, weil man am Anfang sich dachte, ach ja, die Leute wissen doch ungefähr, was man macht und dann gemerkt hat, so nee, die haben gar keine Ahnung. Und jetzt mittlerweile ist der Prozess, oder der war eine ganze Zeit lang so, dass ich erst mit Moodboards gearbeitet habe um in eine entsprechende Richtung zu gehen. Also vor den Moodboards gab es dann immer noch so Fragebögen, die Leute dann mitbekommen haben, wenn die sich bei mir gemeldet haben für Projekte, um einfach so ein bisschen das Projekt genauer abstecken zu können. Und danach kamen dann Moodboards und dann Entwürfe, Korrekturschleifen.
Wie konkret waren die Moodboards? Was hast du denen da gezeigt?
Es kommt immer aufs Projekt an. Also wenn jetzt jemand ein Logo haben möchte, genau, dann sind es halt verschiedene Logos, die da drauf sind.
Auch so konkret?
Ja, teils, ne? Das sind dann irgendwie Logos, atmosphärische Bilder, um so ein bisschen auch eine gewisse Farbstimmung einzufangen. Und das ist so der gängige Prozess. Und jetzt vor kurzem habe ich gemerkt, dass man sehr gut mit so Miro-Boards arbeiten kann.
Das hast du doch von Neues Handeln, oder? Grüße gehen raus.
Haben Sie sich da auch schon zu verändern? Haben Sie da schon so einen Link bekommen? Nein. In so einem riesen 5-Kilometer-Ding, weil das man sich so durchklickt.
Für mich ist das echt nichts. Das ist nicht mein Tool, glaube ich. Also man kann es bestimmt gut machen. Also es war auch gut gemacht, aber ich kenne auch andere, also nicht von Neues Handeln. Und denke so, what the fuck ist hier los?
Ja, also klar, wenn man das nicht selber erstellt hat, ne, oder dann irgendwie so ein volles Ding da vor die Nase bekommt, dann sieht das erstmal ein bisschen aus wie so ein zugepackter Desktop mit so ganz vielen Dateien und Screenshots drauf. Ja. Aber wenn man die selber erstellt und dann den Kunden vorher so den Designprozess anskizziert und in verschiedenen Schritten schon mal so darstellt und dann unter die einzelnen Schritte quasi Flächen platziert, auf denen man dann Moodboard sammelt und Entwürfe sammelt, dann kann man da relativ übersichtlich den gesamten Designprozess gut darstellen, was da alles an Entwicklungsarbeit, an Recherchearbeit, an Analyse, an ersten Entwürfen, Korrekturen, Korrekturschleifen, was da alles irgendwie mit drin steckt. Und das ist, glaube ich, für einige Kunden sehr interessant, das auch mal so zu sehen.
Okay. Interessant. Wie viel ist denn bei dir Konzept und wie viel Gestaltung?
Ja, würde ich auch sagen, kommt immer ein bisschen aufs Projekt an. Es gibt
Projekte. Wie viel ist Denken, wie viel ist Machen?
Ja, darf ich wieder sagen, es kommt immer ein bisschen aus. Ja, also.
Nehmen wir das Logo oder das Corporate Design.
Da würde ich sagen, sind 60% Denken und 40% Machen. Teilweise sind es auch 50-50.
Okay, weiter zur nächsten Frage. Was braucht man für deinen Job?
Auf jeden Fall.
Hatten wir schon mal.
Rechner.
Oder? Fast, naja.
Ja,
Rechner, ja gut, ja, Gott. Aber so Soft Skills.
Social Skills.
Die Ruhezeit schreien
wir raus. Ja, man sollte einfach Durchhaltevermögen, würde ich sagen. Das ist jetzt der unsozial eigentlich, ne? Das ist kein wirkliches Social Skill. Man sollte Freude am Kommunizieren haben und sollte aber auch Freude am alleine im stillen Kämmerlein sitzen haben.
Hast du das?
Ja. Ich liebe das.
Okay.
Oh, ich finde das großartig. Und dann sollte man sich spezialisieren, natürlich.
Danke. Bist du perfektionistisch?
Ja.
Ist das ein Vorteil oder ist das positiv oder negativ für dich?
Es ist. Ja, es ist ein bisschen. Ach, es ist auch irgendwie so Klischee, ne? Also, ich kann auch mal dann irgendwie neun gerade sein lassen. Sag mal so, ist das das Sprichwort? Ich glaube schon, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ja. Und. Das ist dann auch irgendwie für manche Sachen, wenn man sieht, so, ja, der Kunde ist zufrieden damit oder die Kundin so, dann. Und das Budget gibt es auch gerade irgendwie nicht her, dass man da jetzt noch weiter ins Detail geht, obwohl man die ganzen Details sieht und man eigentlich auch nicht schlafen kann, weil man dann da im Bett noch liegt und darüber nachgrübelt.
Zu viele
Umbrüche. Ja, genau. Ach Gott. Oder wenn, ja. Aber. Ja, also wenn es das Budget hergibt, dann bin ich gerne Perfektionistin.
Mhm. Okay. Wie gehst du denn generell mit Kundenfeedback um? Also hast du einen festgelegten Wert von Korrekturschleifen für die einzelnen Phasen?
Ja, das habe ich. Kommt dann immer auf die Phase an und auf den Posten und wie umfangreich das ist und wie viel Infos ich vorher auch schon bekommen habe. Wenn es jetzt eher weniger waren, dann baue ich schon mehr Korrekturphasen ein und plane die auch mehr ein.
Mhm. Wenn vorher
schon sehr detailliert war, dann kann man natürlich auch die Korrekturphasen so ein bisschen eindampfen und sagen, irgendwie ein oder zwei.
Guter Punkt, ja. Schon gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, nicht schlecht. Und sonst bist du open-minded, was dein Kundenfeedback angeht. Also gehst du eher in so einen Dialog mit deinen Kunden und nimmst dann deine Rolle als beratende Tätigkeit wahr.
Ja, genau. Ich versuche die dann zu verstehen und versuche zu verstehen, wo die denn hin möchten und was die eigentliche Aussage davon ist. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, wo ich mir denke, da sind KIs einfach noch nicht so weit, ja, dass sie da die Kunden und Kundinnen so verstehen. Und da habe ich auch jetzt nicht die Befürchtung, dass sie uns da die Jobs wegnehmen. Weil bis ein Kunde oder eine Kundin weiß, was sie wirklich wollen und das auch eins zu eins so kommunizieren kann.
Obwohl ich doch, es gibt auch diese, das Google, Facebook, ich weiß nicht, Apple, diese Termine für dich macht. Und auch richtig mit dem anderen telefoniert und du erkennst das nicht, die macht ja dann einen Friseurtermin, also richtig dialogmäßig, dann sagt er so, ja, Samstagnachmittag, ja, nee, da kann ich nicht, vielleicht Mittwoch, also wirklich so ein menschlicher Dialog. Und wenn man so einen Fragebogen quasi der KI an die Hand gibt, so, warum gefällt Ihnen das Logo denn nicht? Ist Ihnen das zu groß, zu klein, ist Ihnen die Schrift zu mächtig und so, dann einfach so die Fragen abklopft, könnte ich mir das schon vorstellen. Dann kriegst du nur so eine Auswertung. Und dann kannst du weiterarbeiten, dann kannst du parallel viel mehr machen.
Das ist halt die Frage, ob das dann eine sinnvolle beratende Tätigkeit ist, ne? Aber es erinnert so an den, der Turing-Test ist das doch, oder? Um so eine künstliche Intelligenz oder?
Kenn ich nicht.
Es kommt aus der Psychologie und hat sich mit Maschinen und maschinellem Denken beschäftigt. Ich glaube, es kommt irgendwie aus den 50er Jahren oder so, als man angefangen hat, so Computer zu entwickeln und Computersysteme und dann Menschen hat testen lassen, rauszufinden, sitzt jetzt am anderen Ende Mensch oder Maschine. Mhm. Und wenn dann der Computer einen Menschen imitieren konnte, dann haben die Computer den Turing-Test bestanden.
Okay.
Quasi.
Noch nicht von gehört. Könnt ihr mal nachlesen. Mhm. Was inspiriert dich?
Es inspiriert mich, schöne Sachen zu sehen. Also es kann jetzt über einfach nur blöd Pinterest aufmachen, bis hin zu in ein Museum gehen oder sich coole Internetseiten angucken sein. Dann
guckst du auch über den Tellerrand? Also inspiriert dich
Essen?
Eine Porzellangestaltung für eine Webseite? Ja. Komme ich noch auf die Idee?
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe vorhin auch kurz, bevor du das gesagt hast, habe ich an Essen gedacht. Weil ich finde, es gibt auch so wahnsinnig ästhetisches Essen. Oder wenn das teilweise angerichtet ist, es ist so.
Essen, wie so ein Restaurant auf den Teller kommt oder so Food-Fotografie?
Beides. Ne? Also wenn man sich so manche Kochbücher anguckt, okay, wie so die Farben auf dem Teller zusammengesetzt sind. Ich bin auch teilweise richtig spleenig, dass ich versuche teilweise, wenn es ums Kochen geht, versuche ich auch Lebensmittel farblich gut miteinander zu kombinieren. Dass es dann eine gute farbliche Gestaltung ergibt hinterher zusammen. Und
am Ende wird es doch eh Matschepampe.
Ja? Na gut, bei deiner Tochter vielleicht.
Ja. Man muss sich ja fragen, passt es zur Zimmereinrichtung, wenn das an der Wand landet? Kann man das lassen oder muss das weg?
Das ist nur so farblose Nahrung.
Kochender Tod. kurze Exkursion. Wer inspiriert dich?
Also, kurze, ne? Nicht kurze Exkursion, ne?
Kurze.
Wer oder was inspiriert dich?
Was hat man ja gerade?
Oi. Es kann ziemlich viel sein. Also da wir jetzt in einem Design-Podcast sind, hast du ja vorhin auch schon Stefan Sagmeister beispielsweise erwähnt oder ja, Erik Spiekermann, selbst wenn es Leute gibt, die über ja, sein Wertesystem gerne diskutieren und seine Haltung da vielleicht in Frage stellen zu manchen Sachen, finde ich seine Arbeiten ziemlich konsequent und gut. Otto Eicher finde ich auch gut.
Ja.
Ja, ja, also es gibt, ja, es gibt so einige Bauhaus-Sachen, die ja auch in der Ecosign sehr, sehr stark gepredigt werden und so von dieser Bauhaus-Geschichte, das ist auch teilweise sehr ESO-mäßig angehaucht. Da, ja, muss man sich dann auch ein bisschen drüber informieren. Aber das sind schon ziemlich schöne Sachen, die es da zu sehen gibt.
Was am Bauhaus?
Also, du meinst jetzt so Museum, stilistisch?
Museum, also ob du da warst. Da
in Dassau oder wo?
Ja, ja.
Noch
ja.
nicht, nee.
Gemacht hat.
Ja, das ist noch auf meiner.
Man kriegt fast Pipi in den Augen, wenn man das. Oh. Ohne Scheiß. Es ist echt schon, also als Gestalter schon ein bisschen.
Wann warst du da?
Vor ein, zwei Jahren. Und es war schon krass.
Länger auch oder einfach für einen Tag?
Nee, Besucher, Museumsbesucher.
Ja.
Also Ausstellung unter einem Bauhaus.
Ja.
Fakultät, das ist schon irgendwie krass, wenn man so denkt, was da so entstanden ist und so.
Ja.
Weil das so unfassbar alt ist. Also, sieht ja aus wie 2060ern. Mhm. Ich wollte gerade noch eine Anekdote zum Spiekermann erzählen. Das war an der Kist. Er war da und irgendwas wurde präsentiert, ich weiß nicht mehr was. Irgendwas, was typografisches, ein Cover von irgendeinem Magazin, Arbeit. Und dazu wurde er befragt oder ich weiß es nicht mehr. Und ist mir übelst über die Laufweite oder über den Zeilenabstand hergezogen, minutenlang. Also wirklich richtig böse. Ich hoffe, er hört es nicht. Und die Studentin saß neben ihm und sie ist immer tiefer in den Stuhl gerutscht und ist dann irgendwann weinend rausgegangen. Jupp, es war ziemlich hart. Nee, es war irgendwie. Also sie hat das gestaltet und es war eine Arbeit für die Kiste oder so. Und er hat das mal so, ja, wie kann man denn? Und so. Ja, auf jeden Fall sehr direkt, der Mensch.
Angenehm.
Wie viel Zeit steckst du in Fortbildung? Holst du jetzt deinen Fragenkatalog raus?
Pro,
ich habe noch ein paar.
Noch nicht, noch nicht.
Hast du einen festen
Tag? Pro Woche,
Tag? Ja.
Pro Monat,
oder
pro Jahr. Hast
du einen festen Tag oder abends mal ein Stündchen oder auf dem Sofa nach der Arbeit?
Meistens dann, wenn ich merke, ich brauche jetzt hier eine spezielle Fähigkeit, die ich noch nicht kann.
So zielgerichtet?
Genau. Dann gucke ich mir da diverse Videos zu an oder
aber nicht so einen ganzen Workshop jetzt zum Thema.
Doch,
auch. Doch auch, okay.
Ja, auf Skillshare. Gibt, also da war ich mal sehr intensiv unterwegs eine
Hast
ganze
du mal
Domestika Zeit
lang. Angeguckt?
Da habe ich mir jetzt gerade tatsächlich, ich habe hier einen Tab habe ich offen. da möchte ich auch unbedingt Infografikdesign.
Die haben sehr coole Kurse. Also ich habe da schon so viel in die Favoritenliste geschoben. Ich kann mich durch ein Jahr jetzt da fortbilden. Ja, ich finde es halt wichtig und die machen echt gute Sachen.
Da bezahlt man monatlich, oder?
Nee, du zahlst pro Kurs. Es gibt kein Abo.
Okay.
Leider. Aber es ist jetzt auch nicht so teuer. Es gibt auch diverse, heute mal wieder 5% Rabattaktionen und so. Aber sehr gut. Sehr zielgerichtet, ist nicht so ellenlange. Und die suchen halt die Leute aus. Und nicht wie bei Udemy, wo dann irgendein Hans dir was zu Social Media erklärt, sondern die suchen die Leute aus, die ExpertInnen. Und dann erzählen die dir was zu dem Thema. Und es ist gut gemacht und inhaltlich auch gut, finde ich.
Dann hast du da schon einiges gemacht.
Zwei bis jetzt.
Und aber, was?
Social Media, TikTok, lustigerweise. Wollte ich mal reingucken. Wegen Videomarketing und Co. Und Musikkomposition für Film.
Hast du einen TikTok-Account?
Ich habe 3 TikTok-Accounts zum Testen. Ich mache ja Videomarketing-Kurs. Was sagst du? Ich mache nichts. Also ich mache nichts. Nein, ich tanze nicht. Aber noch TikTok nicht. Ist noch sehr unterschätzt. Also es gibt da, also der Kurs war von einem Fotografen, der dann auf TikTok einfach viel mehr Reichweite generiert mit kleinen Videos, kleinen Tutorials und wie er Fotos macht, also auf Insta. Und also nein, er tanzt nicht. Aber es ist noch falsch verstanden bei Kunden. Also wenn da deine Zielgruppe ist, macht das, glaube ich, schon Sinn.
Mhm.
Und die Zielgruppe wird auch älter. Und Insta war vor 5 oder 10 Jahren auch noch für Kinder. Also wenn BMW auf TikTok wirbt, dann die noch kein Auto fahren können, also die Zielgruppe.
Und wie ist generell deine Haltung zu Social Media?
Ey, bin ich hier der Lieferangestellte? Wie meinst du das? Kannst du das konkretisieren?
Ja, wie ist dein emotionales Verhältnis zu Social Media? Weil das ja gesellschaftlich wahnsinnig krass diskutiert wird und wir jetzt ja nach so ein paar Jahren des wahnsinnig intensiven Social Media Konsums festgestellt haben, oh, es ist vielleicht nicht ganz so geil, da die ganze Zeit abzuhängen und die ganze Zeit dann so das Handy in die Hand zu nehmen und Social Media zu checken oder da ja so mega aktiv zu sein. Wie handhabst du das?
Ich glaube, man muss unterteilen, also privat würde ich es, oder anders gesagt, wenn ich nicht das Unternehmen hätte oder was ich tue, wäre ich da auf jeden Fall viel, viel weniger. Hätte ich, glaube ich, kein Facebook mehr. Mhm. Hätte ich, glaube ich, auch keinen aktiven Instagram-Account. Habe ich auch gar nicht, außer unsere Marken. Ich wäre, glaube ich, privat einfach viel, viel weniger. Also ich bin auch sehr, sehr skeptisch, was WhatsApp und Co. angeht. Deswegen auch Signal und so. Mhm. Also ich bin da schon sehr skeptisch unterwegs, aber da finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also ich habe letztens drüber gesprochen, Thema Medienbildung. Bei Eltern und Kindern extrem wichtig. Die Kids, die sich da heute bei TikTok und Insta präsentieren, denen fällt es irgendwann auf die Füße. So, das Internet vergisst dann doch irgendwann nicht. So. Das wird alles sehr interessant. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch auf jeden Fall. Aber als Unternehmer hat man halt einfach sehr viele Chancen und hat auch sehr viele gute Learnings, was Social Media angeht. Große Kunden gewonnen durch Facebook und durch Sing und keine Ahnung. Also Sing ist ja Social Media, aber schon. man kann es nutzen, muss aufpassen.
Das ist einfach eine professionelle Distanz dazu.
Ja. Persönlich schon. Also ich hätte jetzt kein Problem mit, wenn ich jetzt Privatmann wäre, komplett drauf zu verzichten. Klar, bietet uns die Möglichkeit dieses Podcasts, es bietet uns die Möglichkeit von Stammtischen und so. Aber privat poste ich jetzt auch nichts mehr. Außer irgendwas, wenn mir was wirklich wichtig ist, dann schon. Probiere auch gerne mal neue Sachen aus. Guck mir dann nochmal TikTok an und so. Aber wie gesagt, ich mache noch diesen Videomarketing, Online-Marketing-Kurs, habe ich auch gemacht. Aber man muss schon kritisch bleiben. Auf jeden Fall.
Und wie viele Stunden verbringst du so pro Woche damit?
Muss ich meine Bildschirmzeit auswerten. Also ich habe schon mal gesagt, im Büro mache ich das ja fast gar nicht, außer wenn wir halt was posten müssen oder Kundenkanäle betreuen oder sowas. Aber privat mache ich im Büro gar nichts. Auf der Fahrt nach Hause, jo. Und dann vielleicht abends noch ein halbes Stündchen irgendwie. Aber auch nicht Social Media, da gucke ich mir irgendwelche anderen Apps an. Zahlen, Analytics, Auswertung, YouTube Studio. So spannende Sachen. Mhm. Aber mir jetzt da stundenlang YouTube-Videos angucken, tue man ja auch nicht. Mhm. Ja, dieser Typ, der das Endless-Scroll-Ding erfunden hat, den sollte man wirklich verdonnern, obwohl er jetzt, weil er bei Facebook, der war bei Insta, glaube ich, also Facebook, ja Insta.
Meta.
Der hat jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet gegen Social-Media-Sucht, weil er sich selbst dazu verdonnert hat, weil er diesen Endless-Scroll erfunden hat und er einfach so süchtig macht. Man muss immer weiter scrollen.
Ja, die haben das wohl irgendwie so an einem dreiarmigen Banditen, haben die sich das so abgeguckt, okay. So Casino-Style einfach wieder scrollen und Notifications bekommen und belohnt werden und Dopamin aktivieren.
Oh, es gibt doch richtig fiese Sachen. Ich habe mir jetzt wie ist die Sprach-App?
Nicht Siri?
Die Sprachlern-App.
Bubble? Duolingo?
Ja, genau. Oh. Die machen es ja richtig gemein. Du kriegst eine Notification, ey, der so und so hat dich vermisst und kommst du nicht zurück. Und dann kommt ein Tag später, hey, der hat mir gesagt, du warst lange nicht mehr da, warum kommst du nicht zurück? Ich so, oh Mist, ich muss weiter Französisch lernen.
Ja, da ist der soziale Druck dann auch immer direkt.
Obwohl, da gibt es ja gar keine. Kann man auch, ja.
Haben die das nicht bei Duolingo auch mit diesen Strikes und dass man dann so Flammen hat und du musst irgendwie so...
Ich nutze es noch nicht so lange.
Ah, okay, na gut.
Weiß ich noch nicht.
Na, dann hören wir dich demnächst weiter auf Französisch.
Oui.
Oui.
Ich muss ja meiner Tochter Französisch beibringen. Was für Tools nutzt du?
Die Adobe Cloud natürlich.
Außerhalb der Adobe Cloud steht hier in Klammern.
Außerhalb der Adobe Cloud. Ich finde Figma ziemlich cool, gerade was so Webdesign angeht. Wenn man dann mit Programmierern zusammenarbeitet.
Das kam nach meiner Zeit. Ich bin so ein Sketchmensch gewesen.
Ja, stimmt. Das gibt's auch. Oder genau, dann war halt auch so Adobe XD war davor dann ja auch mal irgendwie so eine ganz kleine Zwischenphase, ne?
Echt? Ist komplett wieder raus?
Ja, also ich glaube, das meiste passiert jetzt gerade tatsächlich über Figma. Ja. Und die sind auch, also die sind wahnsinnig krass, was so Template zur Verfügungstellung angeht und Leute da auch mit abzuholen, die so nicht viel mit Design zu tun haben und denen die Möglichkeit geben, einfach irgendwelche Sachen auszufüllen.
Was macht Figma genau? Also Gestaltung, aber auch?
Es ist von der Arbeitsoberfläche ist es ein bisschen wie Adobe XD und bietet dir dann aber die Möglichkeit, dann noch so richtig in die Tiefe zu gehen und dann quasi ja eine App oder eine Website zu gestalten, pixelgenau mit allen Animationen, die dazu gehören, Klicks, Befehle einfügen.
Aber geht schon den Schritt in die Entwicklung oder muss man es dann noch zum Entwickler geben oder kann man quasi raus exportieren?
Nee, du musst es schon noch zum Entwickler geben, aber der kann sich direkt an das CSS, kann er sich dann da rausziehen. Das gab es ja immer schon,
ja, oder weniger.
Genau.
Vielleicht fange ich doch nochmal. Nee. auf was für Gadgets außer Figma und die Creative Cloud magst du gar nicht mehr verzichten. Es können auch Hardware-Gadgets sein, sprich iPad oder ein Skizzenbuch oder eine Blume auf dem Tisch oder.
Nee, das wäre, glaube ich, Glühwein. Eher mein. Das
zieht die, unter, als die untere Schublade. Wo der Schnapsi drin ist.
Oh Gott, ja. Nee, so schlimm ist es noch nicht jetzt nach 2 Jahren. Aber was für mich so ein richtiges lebensveränderndes Ding war, war mein zweiter Desk. Dazu bin ich viel zu spät gekommen. Ich habe wahnsinnig lange habe ich noch an meinem. Natürlich meine ich einen zweiten Bildschirm.
Desktop,
aber ich denke die ganze Zeit. Ich denke die ganze Zeit in so.
Desktop-Rechner, Desktop-Schreibtisch, was meint sie? Ja.
Ja, genau. Zweiten Bildschirm habe ich mir geholt. Und das war fantastisch. Und
den also zum Laptop, den zweiten.
Genau, ja.
Okay, ja. Nur auf so einem Lappi rumzuhacken, macht Rückenschmerzen.
Ja, das ging mit dem 15-Zoller ging das noch. Und ich hatte mir dann auch mal so ein Alu-Gestell geholt, dass man den höher stellen kann und dann auch natürlich eine Tastatur dazu und Maus und so. Das hat dann einigermaßen gut geklappt.
Hart.
Ja, schon. Aber es war es auf jeden Fall wert zu warten. Jetzt weiß ich meinen Bildschirm.
Ja. Ja, so ein 27er ist für mich auf jeden Fall Minimum.
Von da aus geht es nur steil nach oben. Da
kommt nur noch 34, 60 Zoll.
Ja, man gewöhnt sich so schnell ne, an irgendwelche neuen Sachen, Vergrößerungen und Optimierungen. Ja, vor allem
viel mit After Effects. Da hast du dann so ein Vorsichtsfenster, wenn du die Timeline aufziehst. Ja, dann noch deine Werkzeuge, dann siehst du nichts mehr. Mhm. So, kommen wir mal auf deinen Alltag zu sprechen. Mhm. Bier oder Glühwein? Nein, Quatsch. Machen oder warten?
Machen.
Okay. Musst du dich morgens motivieren, aus dem Bett zu kommen?
Nein.
Wann stehst du auf?
7.
Nicht schlecht.
Ja.
Wie sieht denn so dein typischer Bürotag aus?
Also ich stehe morgens auf, dann trinke ich zuerst einen Kaffee und
frühstückst du?
Ja, tue ich. Wenn es wirklich brennt gerade und so eine heiße Phase ist, dann wandere ich häufig auch einfach direkt mit dem Kaffee an den Schreibtisch. Also das ist dann so ein bisschen die Gefahr vom eigenen Büro zu Hause und ich habe ein eigenes Bürozimmer, was schon ziemlich cool ist.
Du gehst nicht nochmal aus der Wohnungstür raus und gehst wieder rein? Nee?
Nee.
Der Jung macht das so. Finde ich gut. Einfach mal raus, irgendwie den Block und wieder in die Wohnung und dann bist du auf der Arbeit.
Ja,
das mache ich. Da grüßt du noch alle. Und dann
genau. Tschüss, Schatz.
Hast du ein paar Ballons auf. Schatz, bis heute Abend.
Also wenn ich genug Zeit habe, dann ist das natürlich die erwünschte Routine. Oder
das
dann,
hat nur Vorteile.
Ja, oder dann halt kannst auch morgens meinen Kaffee draußen holen. Geil, super. Super. Schatz,
kommst du durch die Tür rein? Hallo, Herr Kollege. kannst du dich denn dann trotzdem gut konzentrieren? Oder stellst du irgendwie einen Wecker, so okay, jetzt eine Stunde Konzentration, Fokus, Deep Focus, Playlist an, Notifications aus?
Nö, also oder ich habe meine Zeitmess-App, die dann mittrackt.
Mhm. Erkennt die, wenn du aus einer App rausgehst?
Ja, das erkennt die und auch wenn dann der Bildschirm in den Bildschirmschonmodus reinspringt.
Okay. Wie heißt die?
Toggle.
Ah ja.
Ja, die funktioniert ganz gut für mich.
Was nimmt denn in deinem Tag so die meiste Zeit in Anspruch? Obwohl ich dich gerade ein bisschen abgewürgt habe, ne? Kommst ins Büro, Kaffee, dann machst du E-Mails auf oder wie geht's dann weiter? Hab ich dich irgendwie unterbrochen. Ich war irritiert von dem Liebhaber im Büro.
Und zwei Freiberufler-Menschen zu Hause. Da
was macht man
vorhin? Kollidiert das manchmal. Der ist Dolmetscher.
Ah.
Genau, der macht sprachliche Übersetzungen und ich mache visuelle Übersetzungen.
Ihr könntet euch zusammentun.
Das war mal die Idee von so einem Kommunikationsblog, stand mal im Raum, aber das vor einigen Jahren. Und dann kam irgendwann auch Netflix dazu.
Ich kenne ja zwei, die erfolgreich zusammenarbeiten, die Katrin und die Stefanie Lieske. Beide Podcasts sind schon draußen, könnt ihr euch anhören. Zusammenarbeiten mit dem Ehepartner. Ja, so, mein Gott, wir bleiben schon wieder hängen. So, E-Mails auf als erstes?
Mhm. E-Mails auf, Slack auf und dann.
Und das bleibt alles auf den ganzen Tag?
Ja, und dann mit, ich habe immer noch mein, ich habe noch ein kleines Büchlein immer bei mir an der Seite liegen und dann mache ich so Bullet Journaling und gucke dann, okay, was sind vielleicht noch für offene Posten vom Tag darauf übrig geblieben? Die muss ich dann auf den aktuellen Tag natürlich mit draufziehen, was kann ich durchstreichen, ja, priorisieren, bla bla bla. Und das mache ich dann für jeden Tag tatsächlich neu. So eine klassische To-Do-Liste, schön analog, dass ich dann was wegstreichen kann oder abhaken kann
so
oder weiterführen kann. Fantastisch,
gekocht,
möchte ich auch nicht. Genau, ja.
Wäsche gemacht.
Aufgestanden, uff.
Nee, man soll ja, fängst du mit der schwersten Aufgabe an oder mit der leichtesten?
Mit denen, die Geld geben, natürlich.
Das sind meistens ja nicht schwer. Ja, jetzt zum Beispiel jetzt so, oh, die dritte Korrekturschleife, ich habe keinen Bock, das Logo nochmal anzufassen. Hm. Machst du das als erstes, oder?
Ja, also ich gucke eigentlich immer, was jetzt gerade am dringendsten ist. Wenn da jetzt, also Deadline haben bei mir Priorität und wenn da jetzt irgendwie was mit Deadline ist, dann wird das zuerst abgearbeitet. Und wenn nicht, dann ja, dann bleiben meistens irgendwie so die bürokratischen Sachen, bleiben dann leider hinten hängen.
Auf wichtig und unwichtig und kann warten. Hm. Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du? Was sagt dein Toggle?
Ja, so 30 bis 50.
30 bis 50.
Hm. Je nach Projektlage.
Ja. Habe ich auch den Eindruck, dass du immer schwer zu erreichen bist. Ich bin komplett im Tunnel. machst du auch Nachtschichten?
Ja.
Echt? Mhm. Hast keine klar Feierabend, 18 Uhr, 19 Uhr, Ende Gelände.
Nein, teilweise, oh, es gab auch mal Phasen, dass man dann irgendwie bis 2 Uhr nachts oder so an Sachen gesessen hat, weil die dann.
Aber wir operieren nicht am offenen Herzen.
Ja, aber die Deadlines fühlen sich dann teilweise so an.
Ja, aber kann man das nicht irgendwie über Kommunikation lösen?
Nein, nicht wenn die Seite dann irgendwie zum 30.10. raus muss, ne, und online sein muss.
Also meinst du, wenn du dem Kunden sagst, Kunde sagt so, okay, Ende Januar, ab heute, ja, sagst also, du dann, das ist überhaupt nicht machbar? Oder sagst du, ja, vielleicht?
Nein, da gehe ich natürlich schon irgendwie so klar durch, ob das möglich ist oder nicht. Oder sagt dann auch so, nee, da müssen wir noch einen Monat draufhauen oder da müssen wir noch 2 Monate draufhauen. Aber es gibt dann auch Projekte, wo einfach feststeht, da ist dann der Launch-Termin und da gibt es irgendwie auch schon Pressetermine für oder da ist dann schon eine Pressemitteilung rausgegangen und das müssen wir tatsächlich offiziell raushauen und auch irgendwie auf Social Media promoten und so, weil das schon angeteasert wurde. Dann kann man da natürlich schlechten Rückzieher machen und sagen so, oh ja, nee, oh, auf den Button, nee, da habe ich jetzt, ah, oh, nee, das mache ich jetzt, da schiebe ich mal irgendwie noch eine Woche oder so. Ja. Und ja, wenn dann auch irgendwie währenddessen, kann es natürlich mal sein, dass dann da irgendwie, klar, dass es dann auch mal an Materialzulieferung hadert und dass da die Leute irgendwie die Texte nicht rechtzeitig fertig bekommen haben und auch nicht, und dann fällt ihnen noch einer, naja, da fehlt uns ja noch irgendwie eine Seite oder da fehlt uns noch ein interaktives Element oder irgendwas, ja dann.
Gut, eine Webseite ist ja auch nie in Stein gemeißelt, ne? Also.
Ja, es ist wie so ein kleiner Setzling, ne, den man hat. Das ist, glaube ich, vielen auch gar nicht so bewusst, dass man wie so ein organisches Produkt tatsächlich hat.
Ja, das stimmt.
So wächst und gepflegt organisch werden muss.
Wie deine Webseite.
Oh, meine Webseite ist eine Kaktee.
Ja, aber also mein Learning ist auf jeden Fall, dass die Deadlines nie so hart sind, wie es immer rüberkommt. Also schon ganz, also ich glaube, wenn man mit denen echt vernünftig redet, oft, dann ist da noch was drin. Ich frage immer zweimal, wie ist die Deadline? 31.12. Und wie ist die richtige Deadline? Ja, Ende Februar reicht auch. Also, ja, also es ist wirklich so, vor allem wenn man sagt so, ey, wir wollen Qualität, Leute. Also wir brauchen ja mindestens eine Woche dafür und dann kommt das Problem und ihr müsst ja auch liefern. Ach, da sind wir aber gar nicht da. Ja, Pech gehabt. Mhm. Also, aber meinst du, dass du das in 2 Jahren immer noch so machst? Abends arbeiten?
Nein. Obwohl, ich weiß es nicht. Also, nee, ich hoffe nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie das aussieht, wenn dann irgendwann vielleicht noch Kinder dazukommen oder so.
Dann ist eh vorbei mit der Freizeit.
Ja, genau. Und dann.
Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Wie wichtig ist dir eine gute Work-Life-Balance? Thema Kinder.
Thema bis 2 Uhr nachts arbeiten. Ja, ist mir wichtig. Und fühlt sich bei mir auch gut ausbalanciert an.
Okay, was machst du zum Ausgleich?
Ich treffe mich mit Freundinnen und Freundinnen. Ich koche sehr gerne.
Nach Farben?
Ja, genau.
Oder machst du auch eine Buchstabensuppe? Topografische.
Nicht ansprechend genug visuell. Dann lese ich auch sehr gerne. Ich mache gerne Sport und gehe gerne laufen oder mal in die Sauna. Das sind so meine Ausgleichspunkte.
Schön, schön. Ich mache nicht so viel. Ich mache Podcast. Wie finde ich denn deine Kundinnen?
Wie du meine Kundinnen
nein,
findest?
Ja, nein, wie dich deine Kundinnen finden. Macht keinen Sinn mehr, jetzt Glühwein zu trinken, ne? Der ist jetzt kalt.
Ja. Möchtest du, hast du die schon gefragt, oder?
Nein, wie dich so deine Kunden finden.
Ja.
Also nein, wie die dich
lokalisieren. Wie die mich aussuchen.
Ob die dich gut oder schlecht finden? Ja. Oder über welche Kanäle kommen die auf dich zu? Oder?
Ja, ich hatte jetzt Kontakte über die Website Malt oder das, ja, wie so ein, wie eine Plattform ist das für Gestalter Malt. M-A-L-T.
Packt man die schon Malt? Malt? Sagt man, glaube ich, noch nichts.
Malt.de vielleicht. Dann über das Auge sind Leute auf mich gestoßen. Einfach nur auch plain Google.
Wie funktioniert Malt? Ist das so auktionsmäßig? Gewinnt der günstigste oder anders?
Also es ist ähnlich aufgebaut, glaube ich, wie die Idee. Nee, es ist, ich hätte jetzt irgendwie Fiverr gesagt oder Fiverr. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht.
Fiverr, glaube ich.
Auf jeden Fall falsch.
Böse Fiverr.
Okay. Ja, man gibt dann da seinen Stundensatz an, was man pro Tag oder pro Stunde bekommt. Und dann sagt man, was man so macht. Und dann können einen da Leute finden und engagieren. Also es ist jetzt nicht irgendwie so projektbezogen, dass man dann direkt irgendwie dann da...
Ja, es gibt so ein paar neue Plattformen.
Ja.
Wollte ich mir jetzt nochmal ein bisschen Freelancer-Map oder so. Das geht auch, glaube ich, anders.
Mhm.
Machen das auch ähnlich. Also nicht so wie Fiverr, dass der günstigste immer irgendwie den Zuschlag kriegt oder wie auch immer und man 10 Entwürfe abgeben muss. Und dann hat der Kunde 300 Logos. Und wer wäre denn dein Traumkunde?
Vitra.
Echt?
Ja, ich würde gerne mal für Vitra arbeiten.
Sind die so nachhaltig?
Nein, aber also... Ja, jetzt können wir auch darüber diskutieren, was ist Nachhaltigkeit. Ist nachhaltig, wenn man einen Stuhl jetzt irgendwie 200 Jahre lang von Generation zu Generation weitergibt, weil es einfach eine wahnsinnig gute Qualität ist, aber vielleicht nicht unbedingt das geilste Material oder halt vielleicht nicht unbedingt das nachhaltigste Holz, aber man nutzt es lange.
Warum denn Vitra?
Weil ich deren Formsprache wahnsinnig schön finde. Ja, mir gefällt, was die machen, sehr gut. Und da kommt dann, glaube ich, auch so ein bisschen diese Geschichte mit rein, dass ich einfach sehr gerne in so Gestaltungs-, aber so Interior-Magazine zerstöbert habe. Und da, finde ich gut.
Okay. Hast du dich schon mal aktiv angeschrieben oder machst du sonst aktiv Akquise?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Okay, gar nichts.
Nein, das ist das Ziel für nächstes Jahr.
Hast du schon Anfragen, die du abgesagt hast?
Ja.
Pizza, UFO, Flyer-Gestaltung.
Wollten direkt das
alle
Ecosigner
kennen Pizza UFO.
Branding, Packaging. Wollten die alles mit dabei haben.
Und Böhmermann, Zuschauer kennen auch Pizza UFO.
Ja,
es gibt eine sehr berühmte Photoshop-Philipp-Folge, wo er den Flyer von Pizza UFO gestaltet. Ich lag auf dem Boden voll Lachen. Wie geil ist das denn bitte? Pizza UFO ist die Pizzeria direkt neben unserer ehemaligen Hochschule, die eine sehr schöne Gestaltung aufweist.
Ja. Das ist halt eine UFO-Pizza, ne?
Eine UFO-Pizza.
Fantastisch.
Welches war das schönste Kompliment bezüglich deiner Gestaltung, das dir jemand gemacht hat?
Ich freue mich immer sehr, wenn Leute sagen, oh, das spiegelt mich genau wieder. Oder das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wenn ich das hinbekomme, dann bin ich zufrieden.
Und so Komplimente über Social Media? Freust du dich, wenn du ein Like bekommst auf Insta?
Ja, so häufig, wie ich da bin, natürlich. Das ist, ja... Irgendwie habe ich mich da so ein bisschen von distanziert, würde ich sagen. Also es ist, also doch, ist nett, aber mir ist es lieber, wenn mir dann Kunden direkt sagen, so ja, cool, das passt. Das ist dann nicht einfach nur so random gesehen, sondern das ist
Ich meine jetzt nicht so Standard Kommentare wie awesome, nice picture.
Flame, einfach nur Flame-Emoji.
Ja. Also wir kriegen Werbung in eigener Sache. Der Kollege Fröhlich hat gerade eine sehr coole Serie über Blender, also Tutorial-Serie über Blender gestartet. Und da kommen richtig schöne Kommentare rein. Die schönste war bis jetzt, glaube ich, von einem Danke für das Tutorial. Ich habe eine Lernschwäche und diese Videos haben genau die richtige Geschwindigkeit und ich kann das gerade super lernen. Das ist doch wunderschön. Also es kommt wirklich sehr viel Schöne rein über YouTube, wo man denkt eigentlich so, okay, da kommen so Shitstorm. Mhm. Aber da kommen richtig schöne Tutorials rein und die Videos, die sind gerade ganz gut erfolgreich. Werbung in eigener Sache. Bekommst du denn noch Anfragen aus Social Media, auch wenn du es überhaupt nicht nutzt?
Rate.
Naja, also manchmal gibt es ja Zufälle. Also du hast ja schon was auf Insta, du hast da ja, also da sind ja schon ein paar Bildchen.
Ja, aber da sind jetzt noch keine Anfragen rübergekommen. Nein.
Du hast noch kein Reel gemacht, vielleicht nichts daran. Mhm. Die Kollegin Johanna hat wahrscheinlich Reel, glaube ich, einen Auftrag bekommen.
Ja, das hat sie vor kurzem auch schon, genau, stimmt, hat sie erzählt.
Wie wichtig ist dir da ein gutes Netzwerk?
Sehr wichtig, weil man darüber immer merkt, dass so dieser persönliche Kontakt sehr wichtig ist und sehr viel ausmacht und dann ja immer mal wieder weiterempfohlen wird oder dann bleiben bei einigen Leuten Aufträge hängen, die sie gerade nicht machen können oder wollen, die werden dann weitergeschoben oder dann kann man ja auch mal Leute irgendwie an andere Menschen weiterempfehlen oder sagen, ja hier, nee, da kenne ich jemanden. Nur deswegen, also das finde ich schon eine gute Sache.
Was machst du, um das auszubauen oder um das zu verbessern? Auszubauen ist, glaube ich, das richtige Wort.
Also ich versuche erstmal zu antworten. Und
Bianca kann man nicht auf Signal schreiben, es dauert Monate, bis dann eine Antwort kommt. Da habe ich meine Notification ausgemacht. Ich weiß nicht mehr, dass das funktioniert.
Das ist mir jetzt auch noch aufgefallen, ich habe meinen PIN vergessen.
Ich habe mein Handy einfach 3 Wochen ausgemacht. Ach so, nee, bei Signal, ja, okay, verstehe. Ja.
Genau.
Ich habe meinen PIN vergessen, mein Handy war einfach 3 Monate nicht an. Wo waren wir stehen geblieben?
Also ausbauen, also was Netzwerk ich mache, ausbauen, um das ja auszubauen. Also damals, als es möglich war, ist man dann mal so zu kreativen Leute natürlich gekommen, zum natürlich. Stammtischen.
War ja eine feste,
feste Instanz.
Instanz.
Mhm. Ja, so eine richtige Institution.
Das wollte ich sagen. Irgendwie. Ich habe das Wort nicht zusammengekriegt und wollte jetzt nicht ins Mikrofon stammeln.
Und dann, ja, also ich, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich jetzt besser zu machen, sowas wie Weihnachtskarten zum Beispiel zu verschicken.
Im November schon.
Ja, oder Anfang Dezember dann. Ich glaube, im November kann man schnell auch Leute verschrecken oder verärgern.
Oder in Panik versetzen.
Ja, genau. Einfach so viel zu früh dran. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt, ja, Timing ist wichtig.
Mein Traum ist ja, Januar, im Januar Karten zu verschicken. Und einfach drauf zu schreiben, besser später als nie.
Aber wunderbar, ja. Wunderbar, weil ne? Ja, du kriegst halt, du bekommst halt wirklich, im Dezember kriegst du dann die Flut an Karten.
Stimmt, ist eigentlich und ein guter dann,
USP. Das ist wahnsinnig gut, das ist wahnsinnig, das ist eine wahnsinnig gute Idee. Und dann so, ja, bleib an deinen Vorsätzen ran und jetzt schreib mir. Gib mir einen Auftrag.
Bam.
Lass uns das Projekt zusammen durchziehen.
Ja, klar, ich glaube, Anfang des Jahres kriegt man die Kunden, KundInnen ja eh besser als Ende des Jahres. Ja. Da hat ja keiner Bock mehr. Also außer Ende November, da wollen sie nochmal irgendwie, aber
ja, da ist
Mitte
dann auch noch,
Dezember.
Nee, da ist das Budget dünn. Dann auch meistens verplant, ja. Und dann.
Rechnung sind gestellt, 15.12. genau. Kassenschluss.
Tschüss.
Das war's. Ja, abgehakt. Wie viele Tage, Wochen, Monate im Voraus bist du ausgeplant, ausgebucht?
Also ich würde immer so 1 bis 3 Monate schätzen.
Oh, das ist gut.
Ja.
Gut, du machst auch relativ große Projekte, ne? Oder? Also, Webseite dauert ja dann auch mal.
Ja.
Ist ja nicht mal eben ein, gut, eben Logo ist auch nicht eben mal ein Logo, aber mal eben ein Flyer, der Montag in Auftrag und Freitag in Druck muss, ist ja dann mal
das
was Kurzweiligeres, ja.
Ja.
Ja. Ja, stimmt, das war bei den Webprojekten immer ganz nett. Das ist, aber du machst dann auch schön mit Zwischenrechnungen und so, ne?
Ja, genau, ja so nach Phasen abgerechnet und so, ja, ja.
Mhm. Wir wollen ja hier was mitgeben, richtig, was man machen sollte.
Richtig.
Verdienst du ausreichend?
Ja.
Gut? Sehr gut.
Das ist sehr gut. Ich verdiene für mich, für mein Verhältnis verdiene ich richtig gut.
Hm.
Aber ja, das ist natürlich immer
relativ.
Also, genau. Und wahrscheinlich auch immer noch Luft nach oben. Aber ich bin sehr zufrieden gerade.
Hast du einen festen Stundensatz?
Nein. Das variiert.
Warum?
Je nach Projekt und je nach Kunde und Kundin. Für die Agentur zum Beispiel ist der Stundensatz jetzt niedriger als für ein Großunternehmen, das ein Rebranding haben möchte von einem Logo.
Also machst du das auch ein bisschen am Wert der Arbeit abhängig oder den Wert des, für das Unternehmen? Also das Logo für die Pizza UFO genau, und das Logo so für H&M.
Ja.
Für die du nicht arbeiten würdest wahrscheinlich.
Auf gar keinen Fall.
Du darfst nicht so flüstern hier. von wie hoch ist der Stund? Also von welchem Wert bis zu welchem Wert schwankt der? Bei welcher Zahl bis zu welcher Zahl? Oh Gott, es ist so spät.
Der schwankt von, ja, ich würde sagen so das Allerniedrigste. Ist das clever, das zu sagen?
Das finde ich ja so schade in Deutschland. Man redet nicht über Geld.
Naja, also ich meine über das gesamte Ding, aber wenn man dann so das Niedrigste sagt, kommen dann nicht alle und
oder
sagen
Durchschnitt.
So, ich möchte gerne das Niedrigste haben.
Ach so, was meinst du?
Ja, genau. Ich kann den höchsten Stundensatz sagen. Das sind 120 Euro.
Wie viel?
120 pro Stunde.
Okay.
Ja.
Na gut, das ist ja schon mal eine Zahl.
Ja.
Gab es wirklich Krisen, haben wir zwischendurch ein bisschen drüber geschnackt in deiner Karriere, wo du alles hättest hinwerfen wollen?
Ja.
Das war Corona, oder?
Das war Corona dann, als das so komplett eskaliert ist und die Leute richtig Panik bekommen haben. Und dann
stille Eskalation, das passiert einfach nicht. Aber wie hat sich das bei dir geäußert? Waren Kunden nicht mehr erreichbar oder kam nichts mehr
rein? Nee, die haben einfach dann gesagt, das Projekt kann einfach nicht zustande kommen gerade. Okay. Oder dann haben Agenturen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben dann gesagt so, sorry, aber wir müssen jetzt erstmal unsere Leute durchfüttern.
Mhm.
Und für die Freiberuflerin haben wir jetzt gerade kein Budget. So, das geht gerade nicht. Und dann stand man da auf einmal und dann bestand auch so absolute Unklarheit, ob mir jetzt die Sofortzahlung zustehen würde oder nicht. So, da war es dann auch irgendwie absolut unklar. Und da, das war dann auch irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, boah Leute, ey, das kann doch nicht wahr sein.
Aber hast du sofort NRW-Soforthilfe bekommen?
Ja, habe ich, aber die ist dann direkt wieder zurückgegangen.
Okay.
Ja, genau. Und dann ist das ja auch glücklicherweise nach einer kurzen Zeit, ist es ja auch wieder angelaufen.
Ah ja, okay. Ja, stimmt.
Ja.
Ja, bei uns war das komisch. Irgendwie 2020 war gut, komischerweise, aber der Dezember war extrem. Und diesen April, Mai, Sommer hin waren die Kunden einfach nicht so wirklich greifbar, waren die alle in ihren Homeoffice. Ich sage mal, viele waren einfach im Straßencafé. Grüße gehen raus. Ja, ich bin nicht am Platz, ich muss mich um die Kinder kümmern. Klar, ne? Homeschooling und der ganze Kram spielt natürlich mit rein. Die waren einfach nicht greifbar und es war einfach so, vieles so in die Länge gezogen und dann Ende Dezember oder Dezember muss dann doch irgendwie ein paar Sachen fertig werden. Und dafür dieses Jahr war dann eher ein bisschen weniger los. Bisschen. Schon mal über passives Einkommen nachgedacht?
Ja, ständig.
Ich denke auch ständig mal. Was würdest du da machen wollen?
Ach, da waren schon so viele Ideen da über E-Books bis hin zu vielleicht Kalendern oder Notizblöcken, irgendein anderer Krams, Poster, Postkarten. Da waren echt schon viele Ideen da. Bis jetzt ist noch nichts davon umgesetzt. Aber das fände ich mal eigentlich einen ganz guten Vorsatz für 2021.
Ja,
22.
22. Shit. Aber ich glaube, sowas ist auch ganz schnell so zum füllenden Projekt werden.
Ja.
Also, wenn du jetzt zum Beispiel Stockfotos anbietest, bis du da erfolgreich bist und da genug auf die Webseiten geschmissen hast und da verstehst, okay, was brauchen die Leute? Das dauert auch. Also es ist halt vieles nicht mal eben nebenher gemacht. Ne? Außer man hat Glück. Es gibt ja so ein paar Button-Gestalter, die irgendwie mit Millionen verdienen, weil sie irgendwelche Buttons gestalten oder so. Okay, aber das ist ja so wie bei vielen Sachen. Ne?
Aber hast du das mal gemacht, das Stockmaterial angeboten?
Nee, aber die Maren, die kommt auch noch in den Podcast. Die ist da doch sehr erfolgreich mit, die ist auch bei Getty Images quasi gebucht und veröffentlicht da ihre Bilder und hat da irgendwie, glaube ich, was hat sie gesagt? 8000 Fotos oder so? Krass. Ja. Und verdient natürlich da schon regelmäßig mit ein paar Euro. Mhm. Nochmal zurück auf das Thema Belastung. Warst du schon mal körperlich oder seelisch am Limit?
Das sind dann häufig die Momente irgendwie um 2 Uhr nachts und dann funktioniert da irgendeine Verlinkung nicht oder so. Also das raubt einem dann schon viele Nerven. Aber umso geiler ist das Gefühl, wenn es dann geschafft ist. Und wenn es dann tatsächlich irgendwie am nächsten Morgen steht und dann funktioniert, ist das so, das ist so, ja, es sind immer so Licht und Schatten direkt beieinander.
Ja, war bei mir früher auch so, aber das Erfolgserlebnis nimmt irgendwann ab. Und so jede Webseite, die online ist, so, ja, sie ist online, man kann sie erreichen. Ja. Auf jedem Rechner funktioniert es. Und mittlerweile so, jupp, ist online. Nächste Wechsel. Ja, bin unromantisch.
Ja, deswegen machst du es auch nicht mehr.
Ja.
Vielleicht.
Weil es ökonomisch sich nicht gerechnet hat. Ja. Ich bin einfach der langsamste Entwickler der Welt. Oder zu perfektionistisch. Ja, perfektionistisch ist da nicht gut. Mhm. Das Problem war Gestalter und Programmierer in einer Person. Mhm. Gut war ich dazwischen. Also wenn ich den Programmierer was sagen musste, weil ich wusste ungefähr, wie es funktioniert. Mhm. Aber beides ist, es war auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. So vom Logo, Webseitengestaltung, Programmierung. Mhm. Und dann fängst du wieder ein Logo an. Das ist so. Sei mal schön, dann wieder so ein Logo, wieder was Kreatives und dann machst du dir ein kleines CD und dann wieder eine Webseite. Das war schon ganz cool. Aber jetzt machen wir ja was anderes. Und das ist gut so. Was ist das denn für eine Frage? Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am meisten dankbar? Am dankbarsten?
Richtig Dinge oder auch so Menschen oder sollen wir es auf Dinge begrenzen?
Ich würde es jetzt komplett offen halten.
Ja. Also ich bin gerade wahnsinnig dankbar, dass das alles funktioniert hat mit der Freiberuflichkeit und dass das jetzt gerade auch gut läuft. Und ja, ich bin sehr dankbar für mein Privatleben, so für meine familiäre Situation. Das gibt mir auf jeden Fall sehr viel Halt und ist so eine große, starke Insel in meinem Leben. Und dann bin ich auch noch sehr dankbar für gutes Essen und Trinken. Es ist so langweilig, ja. Aber dann sind es halt wirklich irgendwie so die drei Sachen, die da zusammenkommen. Oh, dann so richtig boring, so Gesundheit. Ich bin so dankbar, dass ich gesund bin. Ja.
Gut. Na gut, in der Zeit, in der wir uns befinden, ja. Was sind denn deine Pläne für 2022?
Postkarten verschicken.
Ja, das ist schon mal ein großer Plan.
Dann mich spezialisieren.
Hör doch auf.
Meine Website mal wieder ein bisschen überarbeiten und auffrischen. Dann sind aber auch schon, stehen so ein paar Projekte möglicherweise auch in der Pipeline für neue Internetseiten. Und ich überlege gerade so, wie viel erzählt man hier. Aber also ja, privat gibt es dann auch noch ein bisschen was Cooles, was dann passiert.
Ja. Ja. Schön.
Ja.
Ich weiß, was es ist. Packe ich in die Shownotes. Ich habe noch zwei, drei Fragen zum Schluss. Mhm. Was denkst du, in welche Richtung es bei dir gehen wird?
Ich fühle mich sehr wohl mit der Richtung Artdirektion und mit dem Überblickenden und fast schon Direktierenden. Was dem so innewohnt, dass man versucht, so eine ganze Marke zu gestalten. Mhm. Und das findet sich natürlich sehr stark im Webdesign wieder. Und da, das sind so Sachen, da würde ich mich gern drauf fokussieren.
Klingt gut. Das ist schon fast eine Spezialisierung. Was machst du morgen?
Ui, morgen ist Dienstag.
Das ist richtig.
Ja, morgen helfe ich meiner Mutter.
Ach.
Sich zu spezialisieren, weil die nämlich auch vorhat, was so für sich zu machen und sich selbstständig zu machen. Und dann gibt es einen Arbeitstag.
Ein Workshop-Kurs.
Tochter-Tag. Workshop-Tag, genau. Süß. Ja, genau. Ja. Und dann helfe ich auch, WordPress aufzusetzen. Und
oh wei.
Ja, ja. Da stand eigentlich die Seite auch schon. Und da hatte ich dann nämlich auch ein bisschen mit After Effects habe ich dann so ein bisschen animiert und so kleine Pflanzen illustriert und die sind dann so ein bisschen im Wind, haben die so hin und her geschwungen, weil meine Mutter nämlich eine Entspannungstrainerin ist und dann haben wir so eine Seite für sie gebaut gehabt und dann hat jemand, der für sie die Seite eigentlich gehostet hatte, hatte dann vergessen zu sagen, dass er die Domain umziehen wollen lassen wollte und dann war auf einmal die Seite weg und der ganze Content, Ouch. Ohne dass es ein Backup gab und es war dann, nachdem die Seite so gerade irgendwie fertig war, es war ein bisschen frustrierend und da müssen wir jetzt nochmal neu gucken.
Das kann doch nicht, darf doch, sollte nicht passieren.
Da hätte man eigentlich Schmerzensgeld für bekommen müssen.
Klingt so.
Ja.
Du hast noch Fragen mitgebracht an mich.
Ja, ganz genau.
Das macht man nicht.
Das ist zu spät.
Nur der Peter durfte das.
Echt?
Ja, weil er mein Dozent war.
Okay, das sind auch keine richtigen Arbeitsfragen, weil ihr habt doch einen Arbeitsquatsch.
Arbeitsquatsch, das kommt so.
Besprochen. Was macht dich optimistisch?
Autsch. Die Erfahrung. Ja, doch, die Erfahrung, oder? Ja. Weil irgendwie geht es immer weiter.
Das heißt, du lernst dann einfach gerne viel aus Erfahrung.
Nur die Erfahrung zeigt, dass es immer weitergeht. Das macht mich optimistisch.
Ah.
Und ja, bei dieser ganzen Corona-Diskussion. Ich vertraue halt auch sehr viel auf mich und nicht auf irgendwie, dass der Staat das regelt und so weiter und so fort. Schon. Also ich weiß, was ich leisten kann, was ich leisten möchte und vertraue nicht darauf, was andere leisten können. Soll jetzt nicht so egoistisch klingen, aber ich hoffe, es kommt rüber. Ja.
Glaubst du, das macht dich auch so als Freiberufler aus? Oder das ist mit einer der Gründe, wieso du in die Freiberuflichkeit gegangen bist?
Schon, ja. Weil wenn ich irgendwo angestellt bin, habe ich wenig Möglichkeiten, der Geschäftsführung zu sagen, wo ich denke, dass es hingehen sollte. Ja.
Und was macht dich friedlich?
Was sind besinnliche Fragen zur Weihnachtszeit?
So sieht's aus.
Friedlich.
Mhm. Wann hast du das Gefühl, so, du bist mit dir und mit deiner Umwelt im Reinen? So, das
jetzt wird es aber sehr, wenn ich meine Tochter auf dem Arm habe.
Mhm.
Das ist schon auf jeden Fall der friedlichste Moment.
Und wenn sie dann schreit, den so schreit und dann so patsch.
Dann ist nicht so friedlich. Aber wenn ich sie umarme, warum sie einschläft, ist das schon. Oder mit ihr ein Buch lese, ist das schon.
Und dann, das wäre eigentlich eine schöne Frage jetzt zum Abschluss gewesen. Aber dann jetzt die letzte Frage von mir. Wie triffst du Entscheidungen?
Schnell.
Zack, also, fertig.
Ja, doch, das ist vielleicht auch so ein Learning. Ich hasse es. Also ich bin auf jeden Fall immer sehr pragmatisch, ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ich treffe Entscheidungen schnell, das auf jeden Fall und dann mit allen Konsequenzen. Und ich hasse es, so hin und her zu tingeln. So, und das mit, wo ich meine Partnerin immer uns immer in die Wolle kriegen, weil die immer so, ja, vielleicht dann doch noch das oder das. So, du hast doch gerade die Entscheidung getroffen, dass es A ist. Warum muss es denn jetzt doch wieder B sein? Oder wenn Frauen einkaufen gehen, wir gehen in die 1000 Schuhgeschäfte rein und dann ist es doch der Schuh aus Schuhgeschäft A. Es ist Klischee, ich weiß. Aber ich gehe einkaufen, gehe dahin. Hose passt super, zieh ich an, nehme ich mit. Muss also, mir nicht noch 50 andere angucken.
Aber dann machst du es nicht so, dass wenn du dir irgendwie was kaufen möchtest oder auch vielleicht was Größeres kaufen möchtest, wie beispielsweise noch ein Bildschirm, dass du vorher doch überprüfst und guckst und vergleichst.
Das auf jeden Fall.
Doch, das machst du schon.
Aber nicht bei Hosen. Doch, das mache ich ewig schon gerne, schon als Jugendlicher und ich konnte mir den ganzen teuren Studio-Quatsch nicht leisten. Mhm. Ich konnte den Music Store-Katalog, glaube ich, auswendig, was für neue Synthesizer es gab und so weiter. Und DJ-Pulte und Plattenspieler, das kann ich alles auswendig. Also schon, klar, Recherche mache ich schon.
Mhm.
Aber dann ist die Entscheidung getroffen. Ja, das ist doch was anderes, aber so Alltagsentscheid oder hier berufliche Entscheidung treffe ich, glaube ich, schnell und dann wird es gemacht oder nicht. Oder ich schlage es vor, dass es gemacht werden könnte und dann müssen die anderen beiden sagen, ob wir es machen oder nicht.
Bereust du danach auch deine Entscheidungen mal?
Ja, aber es gehört ja zu, ne?
Gab es so große Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du sagen würdest, das hätte ich lieber?
Ja.
Auch in deiner Freiberuflichkeit?
Ja.
Welche?
Viele.
Oh Gott.
Ja, also drei vielleicht. So eine Sache habe ich, glaube ich, schon mal diverse Male erzählt. Kunde, der nicht gezahlt hat, das war eigentlich Peanuts. Hat sich dann natürlich aufgeschaukelt. Ich habe am Ende Recht bekommen, oder ich habe Geld bekommen, zurück, aber es hat 3 Jahre gedauert. gesunken von den ursprünglich 800 Euro, sind waren es dann irgendwann 3.000, 4.000, ich weiß nicht mehr, ist schon so lange her. Und es war ein ziemlicher Nervenkrieg, so dass ich Sachen verkaufen musste für den Anwalt und so weiter, um ihn zu finanzieren. Das war ziemlicher Terror, aber ich habe Recht bekommen oder das Geld bekommen. Es gab kein Urteil. Ja, das war ziemlich. Nachher hätte ich gesagt, okay, fuck auf die 600 Euro oder was waren das. Hätte ich mir vieles erspart, einfach so nervlich auch. Das wäre auch so ein Tipp an, wir hätten noch keine Rechtsschutzversicherung, die das hätte irgendwie regeln können, alles erstmal selbst gezahlt und so. Also da wäre der Tipp Rechtsschutz oder sagen vielleicht manchmal, okay, ich muss jetzt nicht den 100 Euro hinterher rennen. So, spare ich mir vielleicht ein bisschen Seelenfrieden mit und sag Gutes. Obwohl ich es wichtig finde, wenn man da dann doch wieder hinterher. Wir haben ja auch gerade den Fall wieder. Also manche Sachen gehen einfach nicht. Man kann nicht was beauftragen, das nicht bezahlen. So. Ja.
Ja.
Hast du noch eine Frage mitgebracht? Ich bin gerade so im Fluss.
Du hast richtig Bock jetzt auf Fragen. Nein. Was ist denn hier passiert?
Wir müssen nur sagen, dass der Podcast jetzt schon 2 Stunden und fast 2 Stunden geht.
Okay, komm, dann schneiden wir einfach die letzte halbe Stunde raus.
Wir wollten viel mehr trinken.
Ja.
Was ist da los?
Ja, ein paar Stunden. So, ich muss noch irgendwie.
Hast du noch eine? Sonst werde ich die Abmoderation einleiten.
Ja, Abmoderation kann eingeleitet werden.
Habe ich schon gemacht, oder? Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, wer bis jetzt dabei geblieben ist. Respekt. Ich fand es mega interessant, auf jeden Fall. Auch für mich alten Hasen gab es auf jeden Fall viele, viele gute, sagt man. Gott, der Glühwein.
Information.
Denkanstöße. Heißt es Denkanstöße? Heißt es, ne? Oder?
Ja, wenn es das Ding anstößt.
Dann. Ja, wenn es das Ding anstößt, dann heißt es Denkanstöße. Ich fand es super, super schön, dass du da warst. Endlich.
Ja, und vielen
Dank. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, kannst du das machen. Einen Hinweis gibt's in den Shownotes. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Alles Wissenswerte zu diesem Podcast gibt es unter kreative-meute.de. In diesem Podcast kommst du zu Wort. Wenn du kreativ bist und was Wichtiges oder Spannendes zu erzählen hast, schreib mir gerne eine Mail an hallo@kreative-meute.de.